Freitag, 2. Januar 2026. Himmel, das war's mit diesen ganzen Feiertagen hier. Reingerutscht sind wir und fresher denn je sehen wir aus. Ich, mein lieber Simon, habe Silvester verschlafen. Zum ersten Mal seit meiner Kindheit, würde ich schon fast sagen. Also ich glaube, mit 6 oder mit 7 durfte ich das allererste Mal schon mitternachts mit meinen Eltern und mit meinen Brüdern das Feuerwerk bestaunen. Und weißt du, was ich dieses Jahr gemacht habe, Silvester? Ich schwöre dir, ich lag um 22 Uhr schon im Bett und habe gepennt. Das Beste, was mir passieren konnte. Ich hoffe, du konntest es genauso genießen, dieses Silvester, weiß ich nicht, Desaster in meinem Augen. Ich hasse Silvester. Aber da können wir ja gleich nochmal zu quatschen. Wir sind aber heute nicht im Podcast, um hier über meine Silvester-Eskapaden zu quatschen, sondern die Leute und uns auf die bevorstehende Rückrunde vorzubereiten. Ja? Und wir haben ja zwischen den Feiertagen schon ein paar ganz coole Sonderformate rausgebracht. Und heute, ihr Lieben, hier wird nochmal eine obendruf. Und zwar gehen wir im Detail durch ein, wie sollen wir sagen, Simon-Team, das ist quasi das Flop-Team der Saison, und durch ein Melo-Team, das ist das Top-Team der Saison, und schauen uns mal innerhalb dieser Teams die Konstellation an, welche Spieler haben überperformt und wo sollten wir jetzt wirklich in der Rückrunde Vorsicht walten lassen, und genau andersrum, wo gab es, naja, Enttäuschungen und wo können wir vielleicht in der Rückrunde ein bisschen mehr von erwarten. Sehr, sehr spannende 22 Namen, die wir da vorbereitet haben. Wir gehen rein, Simon, und ich freue mich mit dir wieder dieses Jahr gemeinsam zu verbringen. Bis gleich.
Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Simon, ich hoffe, alle deine Gliedmaßen sind noch dran. Ich habe ja gehört, du bist so eine richtige Raketenwurst und hast dir im Lidl um Mitternacht irgendwie schon die Beine im Bauch gestanden, damit du um 6 Uhr morgens deine Raketen für 400 Euro kaufen kannst.
Da hast du falsch gedacht, Melo. Ich bin gar kein Böllerfreund. Also ich kaufe da gar nichts ein, ich böller nichts, ich schieße keine Raketen hoch, ich mache da gar nichts. Ich stehe da einfach nur gemütlich mit meiner Wunderkerze in der Hand und freue mich dann, dass das neue Jahr beginnt. Aber ich bin da auch, also wie du im Intro schon erwähnt hast, Silvester ist jetzt auch nicht unbedingt der Tag im Jahr, auf den ich am meisten hinfieber. Also für mich ist das irgendwo auch nur ein Tag wie jeder andere, der ein bisschen groß gemacht wird. Aber ich respektiere natürlich auch jeden, der ein Riesenfan von Silvester ist und es liebt, da es ordentlich krachen zu lassen. Ist für mich auch fein. Ich denke da manchmal so ein bisschen an die Tiere. Deswegen war mein Silvester auch eher entspannt. Ich habe das einfach mit meiner Freundin und der Hündin meiner Schwiegereltern verbracht. Mhm. Weil wir haben die in unsere Obhut genommen, damit die ganz gut durch Silvester kommt und sich nicht ständig vor den ganzen Böllern erschrecken muss, denn da, wo meine Freundin und ich wohnen, da wird wenig geböllert. Ja. Also das ist so relativ zentral in der Kölner Innenstadt und ringsrum gibt es eher kleinere Wohnungen. Das heißt, da wird wenig eingeladen und groß gefeiert, weil einfach der Platz nicht da ist. Das heißt, die ganze Nachbarschaft war irgendwo anders unterwegs und dementsprechend wurde halt wenig bei uns geböllert. Und das kommt dann der Hündin ordentlich zugute.
Uppertown Köln, sag ich nur. Ja, ja, ja. Da gibt's in Köln aber ganz andere Fleckchen, du. Aber nicht nur in Köln. Also auch hier bei uns in Lippstadt.
Das stimmt.
Kann man genau erkennen, wo richtig Musik abgeht und wo nicht. Aber das mal nur so nebenbei. Ja, ich kann das völlig nachvollziehen, Alter. Ich hasse Silvester. So wie wahrscheinlich 50% der Bevölkerung in Deutschland auch, die dann aber alles über sich ergehen lassen müssen. Nein, dieses Jahr habe ich aber dann auch gesagt, ey, ihr könnt mich alle kreuzweise. Was soll ich hier bis Mitternacht ein auf gezwungenermaßen irgendwo wach bleiben und irgendwie was machen? Keine Ahnung. Wir haben den ganzen Tag über super viel, wirklich super viel veranstaltet, auch mit den Kindern gemeinsam. Dann schon so ein bisschen früher, als es dann dunkel war, paar kleine Zisselmänner da losgelassen, paar Knallteufel und so dicke Brummer vorne an der Straße, haben einen kleinen Countdown runtergezählt, dann ein Gläschen Robbie Bubble und dann ab in die Koje, weißt du? Also die Kids, wir haben dann noch ganz lecker gemeinsam was gegessen und dann auch, ey, ganz entspannt, da ab ins Bett und dann wirklich am nächsten Morgen ganz frisch aufgewacht und dann gab es eh nochmal, so drumherum ist bei uns eher viel, viel wichtiger, ne? Noch mit Freunden Neujahrsempfang gemacht gestern, da gab es auch nochmal ordentlich was auf den Zahn, das macht es dann auch aus, aber dieses mache ich auch nicht mehr, Alter, dieses da gezwungen irgendwie um Mitternacht darum. Himmeln, habe ich keine Lust mehr drauf. So, genug dazu. Was ich aber noch gesehen habe, nochmal zum Thema Köln und Hunde, ne, da gab es ja auch einen ganz interessanten Bericht. Der Kölner Flughafen hat ja extra für Hundebesitzer und die Hunde quasi ihre Pforten geöffnet, damit dann pünktlich um Mitternacht die Hunde in einen ruhigen, in Anführungsstrichen, Raum gehen können, und zwar in die Abfertigungshalle da des Flughafens, weil es da einfach komplett geräuschlos ist und da jetzt keine Knallergeräusche oder ähnliches zu hören waren. Und das fand ich ja sehr, sehr spannend, ne, dass es da auch so ein Programm dafür gibt. Also fand ich sehr, 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 sehr cool. Habe ich aber auch schon mal gesehen, irgendwo hier an so einem kleineren Flughafen. Aber wurde auch rege besucht. Ey, dachte auch, Alter, die ganze Abfertigungshalle da voll mit irgendwelchen Hunden, die halt alle richtig Schiss haben sonst, ne? Kenne ich übrigens auch, weil wir auch einen Hund zu Hause haben. Den musste man dann zu uns nach oben nehmen. Dann, als wir ins Bett gegangen sind, lag er dann neben mir. Der Arme, der hat gezittert. Ey. So, lieber Simon, wer hat gezittert? Ja, wer hat gezittert in der Rückrunde? Lass uns mal über unser Hauptthema sprechen. Lass uns mal wirklich zum Thema kommen hier und die Leute auf die Rückrunde vorbereiten. Wir haben es im Intro schon erwähnt. Es gibt ja letztendlich eine Art Flop-Team und Top-Team, bei der wir dann nochmal detaillierter in die Analyse einsteigen. Aber dazu gleich nochmal mehr, denn Stichwort Zittern ist ein ganz gutes Stichwort. Zitterst du denn auch? Der Reset ist ja zwischen den Tagen auch in unserer Punktelieferanten-Community-Liga ja schon durch. Wie ist dir die Zulosung ergangen? Was hast du bisher zusammen gemauschelt? Bist du zufrieden? Lass mich mal hören, wie dein Team aussieht, und dann erzähle ich dir erstmal, wie es mir in der Punktelieferanten Community Liga 3 ergangen ist mit der Zulosung und dem, was ich bisher gemacht habe.
Ja, also ich muss sagen, ich war eigentlich gar nicht zufrieden mit unserer oder mit meiner Teamzulosung. Ich bin auch gar nicht in die anderen Teams rein, sondern ich habe mir dann nach der Zulosung, nach dem Reset, mein Team angeschaut, und da war wirklich nicht viel dabei. Ich habe zum allen Überfluss 2 Stammkeeper zugelost bekommen, was dann ja auch ordentlich Budget blockt für Feldspieler. Das heißt, ich hatte dann auf Torwartposition war ich dann richtig gut gestackt und versorgt mit 2 Stammkeepern. Aber im Mittelfeld und im Sturm war dann wirklich nur Käse dabei. Das hat mich schon extrem aufgeregt, weil ich hatte Schwäbe für 16 Millionen zugelost bekommen und Renault für 11 Millionen. Und das sind ja schon mal 27 Millionen, die ich für Keeper geblockt hatte von 100 Millionen Teamwert. Ja, also ja, super ärgerlich. Ich konnte dann Schwäbe direkt nach dem Reset, nach der Zulosung an Konkurrenten verkaufen. Das heißt, da habe ich so ein paar Millionchen schnell mitgenommen, weil was soll ich mit 2 Stammkeepern? Und ich hätte mich so oder so dafür entschieden, Schwäbe, den teureren Keeper, auch zu verkaufen. Das heißt, ich habe jetzt im Tor Renault. In der Verteidigung habe ich ein paar Spieler bekommen, die ja gut am Steigen sind. Also John Drie von Hoffenheim, der steigt schön, den habe ich zugelost bekommen. Makengo von Freiburg steigt. Dann habe ich Skelly von Gladbach zugelost bekommen, den habe ich aber verkauft an den Markt, weil ja irgendwie sehe ich in dem nicht so ein gutes Punktepotenzial. Da habe ich mir gedacht, komm, nehme ich einfach den Marktwert mit und guck, dass ich mich da anders aufstelle. Ich habe Potenzialspieler Højlund im Mittelfeld zugelost bekommen von Eintracht Frankfurt, der ja jetzt auch durch die Afrika Cup Abstellungen von JB und Skiri eigentlich auf Spielzeit kommen sollte jetzt nach der Winterpause. Florian Neuhaus von Gladbach, den habe ich noch im Team, da überlege ich noch, was ich mit dem mache. Also da bin ich grundsätzlich offen für, den zu verkaufen. Aber der startet relativ sicher, also vielleicht behalte ich den dann auch noch. Ansonsten im Sturm noch Kaufmann von Heidenheim, also auch Müll. Und ich habe Andrich zugelost bekommen, den ich aber auch direkt nach Zulosung an Konkurrenten verkauft habe, weil ich da auch lieber das schnelle Geld mitnehmen wollte. Denn, und dazu kommen wir jetzt, ich habe schon 2 Blockbuster-Deals gemacht, beziehungsweise ordentliche.
Da bist du ja sowieso immer der.
Genau, ich habe schon 2 richtig gute Spieler mir ins Team holen können, auch für ordentlich Marktwert. Und da kam mir das relativ gelegen, dass ich 2 Spieler schnell an Konkurrenten verkaufen konnte, um da einfach ein bisschen mehr Kohle auch zu machen. Ja. Denn ich habe Harry Kane bekommen für 88 Millionen und einen zweiten Bayern-Starter mit Jonathan Tah für 45 Millionen. Also ich bin direkt in die Vollen gegangen.
Ja, wie hast du das denn jetzt finanziert bekommen?
ja, ich musste mich ordentlich strecken, aber durch das Geld, was ich schnell gemacht habe von der Konkurrenz, das waren dann die 5 Millionen, die ich dann auch noch mehr hatte als andere zu dem Zeitpunkt. Und ja, ich habe einen Skelly verkauft und habe einen Schwäbe verkauft. Ne? Also das sind dann auch schon hohe Marktwerte gewesen. Andrich, der hatte ja auch schon einen relativ hohen Marktwert, die ich dann generieren konnte, um dann mir zwei Brecher wie Kane und Tah ins Team zu holen. Aber drumherum ist noch nichts passiert. Das heißt, ich muss.
Jetzt sind wir beim Thema. Erzähl mal, jetzt hast du zwei wirklich dicke Brecher. Und für alle, die es noch nicht gesehen haben, Kickbase hat ja gestern zum 1. Januar, zum Neujahr, ja auch ein ganz tolles Reel gepostet, wo wir Creator auch mitmachen durften, wo wir unsere Neujahrsvorsätze im Kickbase-Kontext ja auch benennen durften. Und ich habe mein Part dazu beigetragen und habe gesagt, nie wieder Kickbase-Insolvenz. Und in dem Zuge, deswegen ja auch, ist mir gerade eingefallen, Janni hat nämlich auch einen Neujahrsvorsatz rausgehauen. Der sagt nämlich, nie wieder zwei Big Boys in einem Team zur Vorbereitung auf eine Hinrunde, Rückrunde, Saison. Wieso du jetzt mit Tah und Kane und vor allen Dingen auch Kane so hardcore overpaid mit 88 Mio für eine Rückrunde? Und wie sie, lest das mal dein Team vor, mal sehen, was du da jetzt drumherum hast und wie viel Budget hast du noch? Ich weiß nicht, ob du so offen darüber sprechen möchtest oder andersrum, wie viel Potenzial hast du noch da jetzt überhaupt bis in 7 Tagen, nächste Woche Freitag geht's ja wieder los, da ein adäquates Team zusammenzustellen? Oder sind das die beiden einzigen Punkte?
Ja, ich habe in viele Richtungen mir Gedanken gemacht und in viele Richtungen überlegt, wie ich jetzt damit verfahre, weil budgettechnisch, und ich bin hier auch da, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Liebe Grüße an Community Liga 1. Ihr erfahrt jetzt mein ganzes Dilemma. Also ich habe wirklich nur Kane und Tah gerade als Punktestützen und hinten im Tor Renault. Also das sind wirklich drei Spieler von 11, die aktuell mir Punkte versprechen. Alles andere ist Gamble und irgendwie Marktwertsteigerung und Filler. Ich habe nämlich in der Verteidigung neben Tah noch Jondry von Hoffenheim, der aber eigentlich auch keine Rolle spielen sollte. Dann Isaac Schmidt von Bremen, den habe ich mir günstig reingeholt für 1,5 Millionen in der Hoffnung, dass der nochmal auf Linksverteidiger auflaufen wird, jetzt nach der Winterpause. Und Makengo, den ich ja zugelost bekommen habe, da habe ich auch so ein bisschen Hoffnung, dass der vielleicht auch seine Minuten bekommt nach der Winterpause. Im Mittelfeld habe ich halt Højlund und Neuhaus. Mal gucken, was ich mit denen mache. Und Paredes von Wolfsburg, der auch nichts bringt. Und vorne im Sturm spiele ich halt mit Kane und Kaufmann aktuell. Und das sind auch nur 10 Spieler. Ich brauche also sowieso noch einen. Aber ja, also, ich muss etwas weiter ausholen. Tah habe ich gekauft, als wirklich alle Top-Spieler auf den Markt kamen, zeitgleich. Also wirklich im 2-3-Stunden-Takt sind Kane, Kimmich, Ulis, Tah, Diaz und wie sie alle heißen, abgelaufen. Ich meine, das kennen viele, die mit Reset spielen. Auf einmal sind alle gleichzeitig auf dem Markt und man weiß gar nicht, auf wen man bieten soll. Und ich habe mir dann gedacht, nachdem ich einen Ulis nicht bekommen habe, einen Kimmich nicht bekommen habe, okay, dann möchte ich wenigstens einen Bayern-Stammspieler haben mit einem 150-Plus-Schnitt. Nehme ich einfach mal Tah mit. Habe 3 Millionen über Marktwert geboten, habe den bekommen. So, jetzt stehe ich da mit Tah, dann habe ich mir gedacht, boah, aber so ein Kane läuft morgen ab, den will ich genau aber auch unbedingt haben. Genau,
da sind wir bei diesem Thema. Hey, das ist so räudig.
Genau, und dann bin ich bei Kane wirklich all in gegangen und habe nichts dem Zufall überlassen, damit ich den auf jeden Fall kriege. Und jetzt war mein Gedankenspiel auch seit gestern, ob ich Tah nicht wieder verkaufe und mir für die 45 Millionen, die ich jetzt damit nehmen kann, schönes Team drumherum baue, weil die Zeit rennt. In einer Woche rollt der Ball wieder. Und ich habe tatsächlich auch schon jetzt letzte Nacht versucht, ein paar Spieler zu bekommen für das Tah-Geld. Allen voran Aleix Garcia. Grüße gehen raus an Manolo, er hat ihn bekommen, sein Wunschspieler. Aber ich habe auch fleißig mitgeboten. Dann natürlich nicht als Edition zu Kane und Tah, sondern als Ersatz für Tah, damit ich da ein bisschen Marktwert und Budget einspare. Also, liebe Community-Liga, wenn ihr noch einen sicheren Bayern-Stammspieler haben wollt mit 150 plus im Schnitt, dann meldet euch, Jonathan Tah steht zum Verkauf.
Zum Marktwert.
Ja, knapp über Marktwert. Also ich möchte ein bisschen plus rausgehen, aber ich bin da, also ich glaube, den Preise schon recht fair. Kauft dir keiner ab, sag ich
jetzt schon. Ja, kauft dir keiner ab.
Wahrscheinlich nicht.
Kohle schon weg. Und ich kenne es aus der Punktelieferanten-Community Liga 3. Ich bin ja damals auch freiwillig in der dritten Liga gestartet. Da ist jetzt mittlerweile so, die letzten drei Transfers, habe ich mir gerade nochmal angeguckt, sind alle zum Marktwert schon rausgegangen. Ne? Oder ganz, ganz leicht drüber. Also keine Hardcore-Overpays. Und das waren jetzt auch ganz, ganz gute Namen jetzt auch dabei. Ne? Was weiß ich, so ein Seiwald zum Beispiel, ja, der ist genau für 20,6 Millionen rausgegangen. Also hättest du dir jetzt vor drei Tagen gar nicht denken können. Ja? Da sind jetzt auch im Minutentakt quasi alle Top-Performer, alle Top-Spieler, alle vom Markt gegangen jetzt. Ja? Und das mit richtig krassen Overpays. Keine 88 Millionen, so wie du es jetzt immer zelebrierst. Ja? Aber auch so, was weiß ich, so ein Kane um die 80, Ulis um die knapp 80. Also so um diesen Dreh lagen die da jetzt alle. Ne? Also, ja, kann ich nachvollziehen. Übrigens, ein Tar ist auch bei uns jetzt vor zwei Stunden rausgegangen für 42 Millionen. Ne? Und ist jetzt quasi genau auf Marktwert rausgegangen. Also ich glaube, mehr wirst du da jetzt auch gar nicht kriegen.
Ja, aber du hältst es auch für sinnvoll, dass ich da Tar vielleicht doch nochmal durch die Drehtür schicke und so mich breiter aufstelle.
Hundertprozentig. Mir haben so die Finger gejuckt. Ich erkläre dir auch gleich, warum, wenn ich dir mein Team vorlese und meine Situation. Mir haben so die Finger gejuckt. Ich hatte ja auch eine kleine Tierlist mir fertig gemacht, wie das Team auszusehen hat. Aber dazu gleich mehr. Ich will dir da jetzt deine Zeit nicht nehmen.
Ja, aber es ist wirklich noch ein bisschen was auf dem Markt auch. Und wenn ich jetzt wirklich dann das Tar-Geld breiter investiere, um Kane herumbaue, dann glaube ich, kann ich eine ganz gute Rückrunde spielen. Ich überlege auch noch, was ich mit Renault mache. Ob ich vielleicht mit einem 500k-Keeper jetzt erstmal aus der Winterpause rausgehe und dann das Renault-Geld auch nochmal mitnehme, um in Feldspieler zu investieren. Das ist auch noch so eine Überlegung, die ich hatte. Das würde dann aber auch... Schüttelst du mit dem Kopf?
Ganz klar.
Das war nämlich noch die andere Idee, die ich hatte, dass ich irgendwie Renault zu Geld mache, um Tar halten zu können und dann mit dem Renault-Geld plus X noch irgendwie ein paar günstige Filler mir reinhole. Aber es lohnt sich alles nicht. Ne? Ich muss Tar abgeben. Das
ist eine Halbserie. Musst du abgeben und einen Torwart musst du behalten. Den musst du eigentlich sofort schon dir für super günstiges Geld ins Team holen und du hast den zum Marktwert am Start und der wird dir auch ganz gut Punkte bringen. Diese Stabilität, die musst du jetzt haben und dann hast du nochmal so einen Kane vorne drin, wenn der explodiert und das tut er ja dann auch, dann hast du deine Spieltagssiege, garantiere ich dir. Und denk dran, die Denkweise ist ja jetzt auch eine ganz neue. Unsere Punktelieferanten-Community liegen, die kennen diese 1000-Plus-Regeln nicht, die wir in der Content-Creator-Liga bisher seit einem halben Jahr ja praktizieren, seit einer halben Saison praktizieren. Das wird auch nochmal ein paar ganz böse Überraschungen geben für die Leute, die jetzt richtig hart overpayen und dann für mich vielleicht Idealfall, irgendwie alle drei Big Boys oder alle drei hart overpayten Spieler dann über diese 1000-Punkte-Regel da, ne? Irgendeinen von den drei musst du dann abgeben und hast da jetzt 20 Millionen Overpay vielleicht für was weiß ich wen bezahlt. Also das wird nochmal lustig. Nein, was ich sagen will ist, ey, sorg dafür, dass du jetzt wirklich, genauso wie es meine Strategie jetzt für die Rückrunde ist, da eine konstante, solide, vom Start weg solide, ich sag mal so knappe Tausender Punkte Performance, die du da zusammenbaust, die dir jetzt da so schnell wie möglich die Platzierung nach vorne hin sichern und das so ausgewogen, wie es geht. Glaub es mir, anders wird es bei dieser Regel und in einer Halbserie nicht funktionieren. Nicht mit zwei Big Boys.
Ein Abstieg aus der ersten Liga ist keine Option.
So nämlich. Ne?
Ja.
Wir wollen ja
alles für den Klassenerhalt
zusammenspielen.
So wie Schalke.
Ja. So, dazu aber später nochmal mehr. Lass uns mal über Melos Team in der Liga 3 sprechen. Ich bin eigentlich recht zufrieden mit der Zulosung gewesen. Ich habe ein sehr grundsolides Marktwert-Raketenteam, so habe ich gelesen. Da gibt es den Kollegen MSC Bonus, liebe Grüße an dieser Stelle, mit dem haben wir auch schon zwei Deals jetzt gemacht. Der hat dann mal ich hoffe, er war es, nicht, dass ich ihm jetzt oder jemand anderem jetzt ungut tue, aber der hat dann mal so die ganzen Teams durchgeackert und geschaut, wer wie jetzt mit der Zulosung zufrieden sein könnte und wo wirklich Vorteile und Nachteile liegen. Und bei mir stand, Melo hat ein paar Marktwertraketen am Start und die habe ich tatsächlich auch. Also ich habe zugelöst bekommen, zum Beispiel so ein Mittelstädt und ein Schmied, das waren für mich so diese, ich sag mal, vom Marktwert her die Namen, einen nennenswertesten Spieler. Die habe ich natürlich sofort verkauft, um mir sofort budgetfrei zu machen, weil was will ich mit Mittelstädt? Viel zu teuer für, so wie viele, viele andere. in dem Segment auch. Jetzt, weil es halt nun mal die Rückrunde ist, ne? Viel, viel zu teuer für ein Reset. Genauso wie Schmied, den habe ich auch sofort abgegeben. Und dann habe ich wirklich sehr, sehr aussichtsreiche Kandidaten ins Team bekommen, die ich teilweise jetzt sogar schon mitnehme und auch starten lasse. So ein Terrier zum Beispiel vorne drin. Bin ich super zufrieden, dass ich den zugelost bekommen habe. Wen habe ich dann noch bekommen? Günther wurde mir zugelost. Was weiß ich dann noch, so zwei, drei kleinere Marktwertraketen, so ein Lindström und so. Die steigen gerade alle so schön 200.000 aufwärts pro Tag. Ne? Mega geil. Finde ich richtig gut. Habe aber jetzt wirklich eine Menge umgebaut. Ich habe jetzt mittlerweile schon über 17 Transfers geleistet. Ne? Also wirklich sehr, sehr viel verkauft. Achso, Chukwuemeka wurde mir noch zugelost. Und dann hatte ich noch so, was weiß ich, so kleinere Dinger, die jetzt teilweise auch schon Minus machen, so wie Kömür zum Beispiel, den habe ich auch schon verkauft und so weiter. So, somit hatte ich jetzt wirklich echt ganz, ganz viel Kohle am Start und habe einfach zugeguckt und ich schwöre es dir, ich habe für nicht einen Bayern-Big-Boy oder irgendeinen der Top-Fünfter mitgeboten, habe einfach zugeguckt, wie die alle ihre Kohle aus dem Fenster jetzt geworfen haben. 80 Millionen, habe ich ja gerade gesagt, für Ullis, Kimmich, Kane und wie sie alle heißen, Kane sogar noch ein bisschen mehr. Habe da erstmal schön zugeguckt. Und dann kam der erste, wo ich sagen würde, das macht Sinn. Weil meine Theorie ist jetzt die, gerade für eine Rückrunde, und wie ich es dir gerade schon gesagt habe, Kontinuität ist jetzt King. Ein, maximal zwei von diesen krassen Performern, die wirklich zu einem Preis-Leistungs-Verhältnis, ja, im Vergleich, was bei sich zu so einem Kane, der auch wirklich konstant Punkte bringen können, maximal zwei davon ins Team holen und dann drumherum bauen. Also habe ich mir Schlotterbeck für 40 Millionen jetzt gegönnt. Ja, da habe ich wirklich einen ganz guten Deal mitgemacht. Den habe ich von Marc geholt. Und ich habe Luke Heber für 30 Millionen Mitmanager abgeschwatzt, habe ich mir geholt. So, also habe ich jetzt schon mal 70 Millionen ausgegeben für zwei Spieler, die mir ja, im Schnitt vielleicht so gute knappe 300 Punkte machen werden pro Spieltag. Ja, also deutlich weniger Geld ausgegeben für ähnliches Punktepotenzial eines solchen Bayern-Granatenspielers. Ja? Und da sind wir immer noch bei diesem Thema Bayern und Rotation. Sprechen wir gleich bei den Teambewertungen nochmal drüber, also ne, bei unserem Hauptthema. Und so bin ich dann jetzt weiter vorgegangen. Jetzt habe ich mir noch von einem Mitmanager Nusa geholt. Den hast du dir übrigens ja auch in der Content-Creator-Liga geholt. Haben wir auch lange drüber diskutiert, als ich ihn mir dann geholt habe gestern Abend noch, für knapp über 20 Millionen Mitmanager abgekauft. Weil da sage ich mir, und da haben wir auch wirklich lange diskutiert, für 21 Millionen Nusa und einem Leipzig, die definitiv unter die Top 3 kommen werden und eine Rückrundperformance hinlegen werden, die sich gewaschen hat, da bin ich mir ganz, ganz sicher, ist mir immer noch alle Male mehr oder lieber als für 20 Millionen aufwärts, inklusive Overpays vielleicht sogar in Richtung 30 Millionen, so ein Prömel oder was weiß ich, was von Hoffenheim mehr da ins Team zu holen, weil die Preise im Moment sind ja dulli, ja, was da bezahlt wird für halbwegs gescheite Mittelfeldspieler, die so um die 20, 25 Millionen kosten. Da kommst du unter 30 Millionen nicht hin. Ergo, Nusa wird 100 pro jetzt wieder erstarkt aus dieser Verletzung hervorkommen. Hoffentlich nicht wieder irgendwie im Laufe der Rückrunde sich so arg verletzen, dass er da irgendwie längere Zeit ausfällt. Aber ich bleib dabei. So ein Nusa jetzt für 21,5 Millionen ist für mich ein Stil. Für dich ja anscheinend auch. Du hast ihn ja in der Content Creator League, glaube für einen ähnlichen Preis dir geholt. Und so gehe ich jetzt durchs Team. Habe noch ein paar Lückenfüller mehr da reingeholt. Ich bin sehr, sehr stolz auf Kraus, den ich mir für 2 Millionen Euro einfach ins Team geholt habe. Ein Startelf-Spieler, Alter, bei Köln. Macht seine 50 Punkte von mir aus, ja. Alle Male besser, als jetzt irgendein 500-Karten-Dulli mehr da reinzusetzen. Ja, habe jetzt noch ein paar Millionchen auf dem Konto, habe jetzt gerade Gummis verkauft für 7,5 Millionen, ist glaube ich 5 Millionen Marktwert an Mitmanager und so gehe ich jetzt gerade komplett nach und nach durchs Team. Also jetzt wirklich Fokus bei mir wieder auf der Defensive, also neben Schlotterbeck habe ich jetzt Luqueba in der Abwehr, habe mir Light noch dazu geholt, habe sowieso, und ich glaube, wen hatte ich jetzt, habe ich ganz vergessen, warte mal, Günther noch in der Abwehr und dann noch so paar Lückenfüller, was weiß ich, ne? So und so gehe ich jetzt da durch, ne? Und jetzt gucken wir nochmal, was so Richtung Mittelfeld noch gehen könnte. Und vor einem Sturm, Alter, kannst du eh vergessen. So, wenn willst du da jetzt noch für unter 20 Millionen da jetzt als Stürmer da reinholen, da bleibe ich beim Terrier. Den habe ich quasi zum Marktwert bekommen, der wird seine Einsatzzeiten bekommen. So what? Perfekt, so gut. Ne? Vielleicht macht er da mal an einem guten Spieltag ein Törchen. Und dann freue ich mich, dass dann diese Spieltage da sind, die mir dann letztendlich vielleicht gegebenenfalls sogar eine Top 3 oder vielleicht sogar einen Spieltagssieg holen.
Sehr coole Basis, Melo. Also da ist eine Menge Potenzial drin und ich kann die Taktik, die du fährst, ohne so einen Bayern-Big-Boy sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich bin gezwungenermaßen auch auf diese Taktik angewiesen in meiner Main-Liga, denn da sind auch nach unserem Reset alle Bayern-Big Boys an Konkurrenten gegangen und ich bin leer ausgegangen. Und am Anfang habe ich mich natürlich geärgert, weil ich eigentlich immer einen Big Boy vom FC Bayern in meinem Team haben möchte, aber so alle nicht bekommen. Und das heißt, ich konnte jetzt mein Geld, und wir spielen da mit der 200 Millionen Cash-Variante, konnte ich jetzt meine 200 Millionen auf mehrere Schultern verteilen. Und das sieht auch schon echt ganz gut aus, mein Team. Also damit bin ich auch schon mehr als zufrieden. Mhm. Und da habe ich auch auf so Pferde wie Lukeba gesetzt, auf einen Baumgartner habe ich gesetzt, also auch so ein bisschen auf Leipzig den Fokus gelegt, weil ich auch daran glaube, dass Leipzig echt eine starke Rückrunde spielen wird und dass so Spieler sind, die einem so einen gewissen Floor an Punkten einfach jede Woche bringen. Ja, also ich bin gespannt. Ich habe jetzt wirklich in all meinen Reset-Ligen fahre ich irgendwie mal mehr oder weniger freiwillig eine andere Taktik und ich bin gespannt, welche sich am ehesten auszahlen wird und dann werde ich das so in den Fokus rücken dann auch für die neue Saison.
Ja, also den Fehler, den ich in der Hinrunde gemacht habe, da hatte ich nämlich Kane und den habe ich auch für, ich glaube, 87 Millionen damals geholt und einfach Riesenprobleme gehabt, da drumherum irgendwas Gescheites zusammenzubauen, dass du in der Halbserie gescheit irgendwie punkten kannst. Das hat mir jetzt halt genau die Quittung dann auch bezahlt, ne? Die Platzierung, da wo bin ich jetzt gerade, auf Platz 10 oder so, und ich habe mich jetzt die letzten 2-3 Spieltage jetzt noch im letzten Jahr noch ganz gut jetzt nochmal aus der Affäre gezogen, um nicht zumindest irgendwie Letzter zu werden, aber jetzt mit dieser Taktik bin ich da recht zuversichtlich, dass ich da jetzt vielleicht sogar auf einen einstelligen Platz komme und da dann auch finishen werde, weil alleine schon so ein Lukeba, so ein Schlotterbeck, so ein Musa, wenn er fit ist, ja, alleine die drei, die werden dir ja ganz entspannt 600 Punkte pro Spieltag werden die da schon bringen. Ne? Easy peasy.
Im Normalfall,
plus, ja. Plus dann noch das, was jetzt drumherum läuft. Ne? So Light. Achso, im Tor habe ich Basil mir noch geholt, ne? Der jetzt auch wieder erstarkt ist. Kann mich auch daran erinnern, dass er wirklich eine sehr, sehr starke Anfangsphase in der Hinrunde hatte. Ne? Die ersten, weiß ich nicht, 6, 7, 8 Spieltage da richtig, richtig gut rasiert hat. Und vielleicht könnte das jetzt ja auch nochmal wiederkommen. Ne? Und dann hast du da schon deine 800, 900 Punkte. Und wie in der Content-Creator-Liga, ich versuche immer so möglichst an diese 1000 Punkte zu kratzen, dass ich keinen jetzt von diesen krassen Leuten da jetzt abgeben muss. Ja? Weil stell mal vor, ich muss so einen Schlotti, den ich jetzt für 40 Millionen da rangeholt habe, dass ich den abgeben muss. Also never ever. Das ist jetzt der Spieler, so wie in der Content-Creator-Liga, der Grimaldo, ist der Spieler, der mich jetzt durch die Rückrunde trägt. Ne? Plus Lukeba, plus Nusa und dann drumherum. So das ganze Zeugs, was da rumkreucht auf Leucht.
Finde ich sehr gut, Melo. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und wer weiß, wenn meine Taktik in die Hose geht und deine voll aufgeht, treffen wir uns nächste Saison in Liga 2.
Sehen wir uns nächste Saison. Sehr schön. Ja, cool. Content Creator Liga vielleicht noch so 2-3 Worte. Wie sieht es da bei dir aus aktuell? So viel war da jetzt auch, glaube ich, gar nicht zu tun, ne? Oder? Da bin ich eigentlich auch recht zufrieden, aber fang du erst mal an.
Noch nicht so viel passiert. Also ich habe bislang 2 nennenswerte Transfers getätigt, auf die ich auch setze. Einer davon ist eben Antonio Nusa, den ich mir vom Markt geholt habe, weil ich in ihm believe und ich glaube, dass der eine geile Rückrunde spielt, wenn er verletzungsfrei bleibt. Und ich habe mir einen Keeper reingeholt, einen Stammkeeper, und zwar Manuel Neuer. Den habe ich fast vom Marktwert bekommen, dachte mir, ey, so ein Neuer mit knapp 100 im Schnitt hinten im Tor, habe ich auch gerne. Für den Marktwert aktuell 11,1 Millionen. Ist ja auch wirklich gar nichts. Warum eigentlich nicht? Und ich habe dadurch jetzt echt noch ein paar Millionchen auf dem Konto, aber die Zeit rennt. Bis nächste Woche Freitag muss mein Team stehen und das sieht noch nicht wirklich fertig aus. Aktuell nur 6 Spieler, auf die ich setze im Team. Alles andere auf der Bank ist so Filmmaterial, was steigt und was ich hoffe, gewinnbringend verkaufen zu können. Und dann schauen wir mal, was jetzt noch die nächsten Tage auf dem Markt gespielt wird und dann werde ich da auf jeden Fall zuschnappen.
Ja.
Wie sieht es bei dir?
Ich sehe Parallelen. Ich bin ja reingegangen in den Reset, bis auf 3 mussten wir ja runter. Dann tatsächlich doch mit Grabara. Ich hatte ja ursprünglich noch mit Dix, wollte ich reingehen. Den habe ich aber dann an den Markt wieder abgegeben. Also ich bin dann mit Grabara, mit Grimaldo und mit Manzambi rausgegangen. Und drumherum habe ich dann jetzt neu aufgebaut. Ne? Hatte jetzt natürlich durch den Verkauf von Gnabry, den ich ja im Team hatte, und zu Recht dann auch abgegeben habe und nicht in die Top 3 mitgenommen habe, jetzt wirklich eine Menge Budget noch übrig. Ich hatte ja den Riesenvorteil, mein Hidden Gem, der Baumgartner, den durfte ich ja quasi mitnehmen. Das heißt 24, 25 Millionen Vorteil gegenüber allen anderen, die jetzt halt nicht so gut gemanagt haben im Sommer, den Hidden Gem rauszupicken. Ich habe dann im Sturm Tabakovic, wirklich krass overpaid leider, mit 5 Millionen drüber, ne? Ich glaube 25 Millionen oder so, ein bisschen zu teuer, aber nochmal, es gibt keinen anderen nach diesen Top-Stürmern da, wie Kane und wie Salah heißen, der halbwegs aussichtsreiches Potenzial in dem Preissegment hat, wie so ein Tabakovic, wirklich nochmal ein paar ganz gute Spiele abzureißen und für den einen oder anderen Scorer oder für das ein oder andere Törchen da ist. So ein Kleindienst, weiß ich nicht, wie lange der jetzt noch braucht, bis der wirklich auch zu 100% wieder fit ist. Viele sagen sogar, dass er gar nicht spielen wird in der Rückrunde, weiß ich nicht. Du hebst
Kleindienst. Ja, Kleindienst war auch noch einer der Spieler, die ich zugelost bekommen habe in der Community-Liga. Ja, ja. Genau, den hatte ich vergessen, aber den wollte keiner haben. Den habe ich schön auf Discord angepriesen mit den Worten, den muss ich für die WM empfehlen, wollte den Goat für die Rückrunde haben und der wird alles zerschießen. Ist keiner drauf reingefallen leider und deshalb musste ich den
er hat dir einen Kleindienst bewiesen.
Ja, aber wirklich.
Genau. Ja, und neben Mansambi und Baumgartner im Mittelfeld habe ich dann noch mal ein bisschen aufgestockt, schon mal mit so in Anführungsstrichen ein paar aussichtsreichen Potenzialen. Ich habe mir Remberg geholt und Suzuki. Ich habe jetzt zwei Freiburger, neben Mansambi jetzt den Suzuki. Also ich sehe was in dem, aber habe auch echt so, also das wird ein solider Punkt da sein, ne? Habe aber auch echt viel zu viel für den bezahlt. Irgendwie 2 Millionen Overpay dazu. Und ich habe hinten in der Abwehr Trimmel mir dazu geholt, die alte Rakete, Vorlagengeber. Halbwegs noch gescheiter, einziger Unioner, den ich empfehlen würde. Und Anselmino. Und da scheiden sich ja die Geister. Ne? Was ist jetzt mit dem? Was mit Can? Was mit Sülle? Was ist, wenn Anton wieder da ist? Wer wird da jetzt Platz machen müssen? Oder bleibt es vielleicht doch so, dass Can sich durchsetzen wird, dann auf der halbrechten Innenverteidigerposition? Und was ist da mit dem Anselmino, der ja eigentlich ja auch wirklich schon richtig gute Ansätze gezeigt hat und sich ja schon wirklich für einen Startelf Platz da die letzten 2 Spiele des letzten Jahres ja auch schon ganz gut beworben hat. Ich poker und halte ihn jetzt.
Ja, Anselmino finde ich auch einen sehr spannenden Kandidaten. Also wenn man den günstig sich einpacken kann, dann würde ich das schon auch empfehlen. Ich meine, wenn er fit war, hat er immer gespielt. Kovac hält große Stücke auf ihn. Und ich glaube auch, dass wenn er wirklich nicht immer angeschlagen ist, verletzungsfrei bleibt, dass er dann in der Dreierkette, die Kovac mit Dortmund ja auch praktiziert, dann auf seine Spielzeit kommen wird, ganz klar.
Ja, genau. Das zu der Situation. Dann noch ein paar jetzt, die gerade richtig gut steigen, so um die 160.000 bis 200.000 pro Tag. Hier, was weiß ich, so Machida, Wolf und so, ne? Die habe ich mir jetzt nochmal reingeholt, um ein bisschen Kohle noch zu machen. Genau. Und jetzt habe ich noch ein bisschen was auf dem Konto und muss noch eine Position füllen. Gegebenenfalls konsolidiere ich nochmal so den einen oder anderen, was weiß ich, so ein Remberg plus Cash, bisschen als Upgrade noch nutzen, weißt du, so in diese Richtung. Nicht jetzt unbedingt mit dem Hamburger da in die Saison zu starten, weiß ich jetzt nicht. Den habe ich jetzt erstmal als ersten Kandidaten ausgemacht, um in Richtung Upgrade was zu machen. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, hört sich doch gut an, Melo. Bei mir habe ich ja eben schon gesagt, ist noch viel zu tun. Ich muss gucken, wie ich mit meinem Geld haushalte. So viel auf der hohen Kante
habe ich. Ich reinstechen, deswegen.
Ja, so viel habe ich tatsächlich auch gar nicht mehr so auf der hohen Kante. Und so ein Baumgartner als Hidden Gem mit einem 24-Millionen-Vorsprung kann ich auf jeden Fall nicht prahlen.
Aber der Druck ist jetzt groß. Das heißt, viele gucken jetzt auf den Melo.
Viele gucken auf Melo und ich habe aber auch einiges reden, zu verlieren. Ne? Ich bin ja mit 2 Spieltagssiegen in Folge oder in den letzten 3 Spieltagen in die Winterpause gegangen und erhoffe mir natürlich, dass ich daran anknüpfe in der Rückrunde. Und ich bin aktuell auf Tabellenplatz 2. Den möchte ich natürlich auch auf jeden Fall verteidigen, wenn nicht sogar noch auf Platz 1 schielen. Ich bin ja nur 700 Punkte hinter Platz 1. Das ist ja in 19 Spielen mal ganz easy aufzuholen.
Da ist alles noch möglich, 100%. Und so ein Kickbase Kobold, der im Moment noch führender ist, da muss man auch nochmal gucken, wie der jetzt performt mit seinem, nach dem Reset, ne, wie der sein Team da wieder zusammenbaut. Die Karten sind alle wieder neu gemischt. Und nochmal, ich bleib dabei, Bayern-Rotation wird knallen. Schwör ich dir, nackt auf die Hand.
Ja, das kann sehr gut sein. Gerade wenn die einen tiefen Run in der Champions League starten, dann werden einige ihr blaues Wunder erleben.
So, blaues Wunder ist ein gutes Stichwort. Schalke. Irgendwie fühle ich mich jetzt durch dieses neue Jahr in einer Art Meisterrausch. Oh, fühlst du das auch?
Verrauschst du dich nicht?
Vielleicht ist das auch ein gutes Zeichen, dass ich es verpennt habe, ja, das neue Jahr zu feiern. Wer weiß, vielleicht richtet sich das hier nochmal in diesem Jahr irgendwann.
So. Bei die Niederlage vor Weihnachten gegen Braunschweig, die kann gut sein am Ende. Ja, aber das kann auch gut sein, dass Schalke sich jetzt nochmal auf das Wesentliche besinnt und nochmal Vollgas gibt jetzt und nicht jedes Spiel auf die leichte Schulter nimmt.
Hätte ich einen Zehner übrig gehabt, ja, ich hätte letztes Jahr noch einen Schein gespielt und ich hätte das Ganze, ich hätte mein Haus auf Braunschweig gesetzt. Glaub es mir. Das war so klar, dass die das Spiel verlieren werden. Naja. So. Wem war es noch klar, bei Kickbase zu verlieren? Lass uns zu unserem Hauptthema wechseln. Wir fangen nämlich an mit dem Flop-Team der Hinrunde. Und du hast ja dabei was gedacht.
Ja, also ich fand es so als Thema recht spannend und das hat sich auch so aus der Community herauskristallisiert, dass es sich doch anbieten würde, jetzt in der Winterpause mal über ein paar Spieler zu sprechen, die wirklich enttäuscht haben in der Hinrunde und dann im Gegensatz dazu auch über ein paar Spieler zu sprechen, die vielleicht auch überraschenderweise richtig gut performt haben in der Hinrunde und dass man das dann so ein bisschen in den Kontext einsortiert, dass man einen Ausblick auch auf die Rückrunde gibt. Okay, werden diese Spieler weiter floppen oder weiter top performen oder geht es vielleicht in eine andere Richtung, dass wir dahingehend auch so ein paar Empfehlungen halt aussprechen können? Und angefangen mit dem Flop-Team der Hinrunde habe ich einfach auch positionsgetreu mir irgendwie die Spieler angeschaut, habe dann geguckt, okay, von welchen Spielern hat man mehr erwartet, welche sind auch mit hohen Marktwerten in die App reingekommen, dadurch, dass die Neuverpflichtungen waren im Sommer und gemessen auch an den Punkteschnitten der Vorsaison habe ich dann irgendwie ja einfach geschaut, welche Spieler enttäuschen einfach punktetechnisch, haben zu hohe Marktwerte gemessen an dem, was sie liefern. Und da kam dann ein 4-4-2-System heraus und angefangen im Tor mit Finn Dahmen. Da kann ich jetzt vorab auch eine kleine Anekdote erzählen, denn ja, Finn Dahmen ist der Keeper in unserem Team, der aus unserer Sicht gefloppt ist in der Hinrunde, denn sein Schnitt liegt bei 82 Punkten pro Spiel. Und wenn man sich jetzt mal die Punkte anschaut aus der letzten Rückrunde, aus der Rückrunde der Vorsaison, dann stellt man fest, dass er wirklich ordentlich underperformed hat, denn durch den Trainerwechsel im Sommer beim FC Augsburg zu Sandro Wagner hin, sollte sich alles so ein bisschen verändern. Ne? Der Fokus auf die Defensive war nicht mehr so hoch, sondern man wollte mehr ins Offensivspiel investieren, attraktiveren Fußball spielen, auch auf Kosten der Defensive. Und ich finde, man merkt das an den Punkten der Defensivspieler vom FC Augsburg und von Finn Dahmen im Tor. Wie gesagt, 82 Punkte im Schnitt, in der Vorsaison 115 im Schnitt. Das sind knapp 25 Punkte Unterschied pro Spiel. Und das hochgerechnet auf so eine ganze Rückrunde oder eine ganze Halbserie ist das schon eine ganze Menge an Punkten. Und ja, ich bin so ein bisschen gespannt. Die Spiele jetzt unter Manuel Baum, der ja inzwischen auch als feste Trainerlösung bis mindestens Sommer 26 auserkoren wurde, hat sich die Defensive wieder etwas stabilisiert. Das angefangen mit dem 2-0-Sieg gegen Bayer Leverkusen am 13. Spieltag. Dann hat man die Woche drauf nur 1-0 gegen Frankfurt verloren und dann vor der Winterpause das 0-0 gegen Bremen. Also in drei Spielen unter Manuel Baum 2-0 gespielt. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, Finn Dahmen, 82 Punkte im Schnitt, Marktwert von 11,5 Millionen ungefähr. Ist das ein Keeper, auf den wir setzen können in der Rückrunde, weil wir sagen, okay, die Entwicklung unter Manuel Baum geht schon wieder in Richtung Stabilität in der Defensive? Oder lieber Finger weg?
Ganz klar, Finger weg, Digga. Wenn du mal siehst, was die anderen Torleute da in dem Top-Segment an Punkteschnitten hinlegen, würde ich komplett, weiß ich nicht, sei denn, du hast keine Kohle mehr und brauchst wirklich einen sehr, sehr günstigen Spieler für 11 Millionen, wirst aber auch keinen Torwart kriegen. Ist ja so. Je nachdem natürlich auch, wie groß deine Liga ist und so weiter, wie umkämpft diese Position ist, wissen wir ja alle. Ist genauso wie bei den Stürmern auch. Die sind auch rar belegt, rar besetzt. Weiß ich nicht, ich sehe das auch nicht in Augsburg, dass sich da irgendwas in dem Spielsystem großartig jetzt in den nächsten Spielen, gar sogar der Rückrunde, noch verändern wird. Der wird vielleicht, wenn überhaupt, auf dem 95, na, noch nicht mal, wenn überhaupt ein 90er-Schnitt.
Ich tue mich auch schwer zu sagen, okay, ich sehe da eine deutliche Besserung, auch eine langfristige Besserung und dass Finn Dahmen da auf seine Punkte kommt. eine kleine Geschichte. Jetzt gestern ist Finn Dahm über die LAN-Theke gegangen in der Community Liga 1. Und zwar war das ein Transfer unter Managern. Da hat ein Konkurrent oder ein Mitstreiter aus der Community Liga Finn Dahm für 14 Millionen einem Konkurrenten abgekauft.
Warum?
Also 2,5 Millionen über Marktwert.
Ja.
Habe ich auch nicht verstanden, aber okay, bleibt sein Geheimnis. Ich glaube, es war, ich gehe mal rein. Das war Vini Vidi Vici. Hat sich die Dienste von Finn Dahm gesichert und den Sema abgekauft. Ich bin gespannt, ob seine Taktik aufgeht oder was er in Finn Dahm sieht. Vielleicht schreibt er uns das ja mal auf Discord. Also, Vini Vidi Vici, bitte erklär uns den Transfer von Finn Dahm. Und für diesen Overpay auch. Also für 14 Millionen kriegst du auch einen Spieler, der knapp 100 im Schnitt macht.
Dann, mein lieber Simon, war ich total überrascht, als du mir dein Flop-Team präsentiert hast, dass da, Fadori nochmal, aber eigentlich so im Nachhinein dachte ich mir, zu Recht, dass da drei Dortmunder vertreten sind.
Ja, also Dortmund hat einen großen Anteil ausgemacht im Flop-Team und wenn wir in der Defensive anfangen und uns von hinten nach vorne durcharbeiten, dann können wir auch gleich mit dem ersten Dortmunder starten. Das ist Daniel Svensson. Einfach gemessen an seinem Marktwert. Er spielt in einem Top-Team der Fußball-Bundesliga. Dortmund ist defensiv sehr stabil geworden unter Kovac. Also die haben wirklich viele Spiele auch zu Null gespielt, was Defensivspielern ja eigentlich dann mit dem Zu-Null-Bonus auch immer zugutekommen müsste. Und bei Daniel Svensson sind echt viele orangene Balken dabei gewesen, trotz Teamerfolgs. Und der macht nur 89 Punkte im Schnitt und das bei einem Marktwert von 25 Millionen. Also für 25 Millionen bekommst du 90 Punkte im Schnitt. Da kannst du, ne, wenn wir uns Aleix Garcia angucken, der kostet 3 Millionen mehr, aber der macht auch 60 Punkte mehr im Schnitt. Also das ist halt wirklich pro Spiel, ne? Also das ist wirklich so ein großer Unterschied und ich verstehe nicht, wo der hohe Marktwert von Svensson herkommt. Der hält sich ja wirklich die ganze Saison bislang um die 25 Millionen, was ja dafür spricht, dass wenig Fluktuation passiert. Also es gibt wenig Veränderungen, die Manager halten an Svensson fest, stellen ihn jede Woche auf. Ich meine, der spielt ja auch, aber irgendwie würde ich 25 Millionen erwarte ich einfach mehr. Da muss ein dreistelliger Punkteschnitt schon sein. Also muss jetzt nicht 120 sein, aber so 105 bis 110 erwarte ich bei 25 Millionen allemal. Und die underperformt er wirklich nicht knapp, sondern echt mit einem großen Abstand. Und da weiß ich auch nicht, wohin der Weg führt in der Rückrunde. Also der wäre mir für jetzt Winterpause viel, viel zu teuer.
Bin ich bei dir. Und beim nächsten Namen, da würde ich gerne noch mal ein bisschen sticheln, den hast du ja damals in der Content Creator Liga, ne? Den hast du dir auch richtig kosten lassen.
Ja, du willst auf Asignon hinaus, ne?
Natürlich, genau auf den. Ja, klar. Ich wusste gar nicht, dass der in Dortmund spielt.
Wen meinst du? Achso, du bist immer noch bei den Dortmundern.
Ja, natürlich. Lass uns, wenn wir sowieso schon mal bei Dortmund sind.
Okay, ja, dann, wenn du so richtig in die Wunde rein möchtest, weil mit Asignon habe ich auch eine schlechte Erfahrung
gemacht. Ja, weiß ich. Zu dem kommen wir gleich noch. Keine Sorge.
Ja.
Du kommst mir hier nicht aus dieser Nummer. Willst du den einfach so überspringen?
Ja, Joe Bellingham. Müssen wir als klare Enttäuschung deklarieren, was die Hinrunde angeht. 40 Punkte im Schnitt. Nur 5 Startelf-Einsätze von möglichen 15. Da ja, sind wir alle im Sommer ja auch hoch rangegangen. Ne? Inklusive Transferexperte Mats, der regelmäßig bei uns zu Gast ist im Podcast, haben wir alle damit gerechnet, dass Joe Bellingham auch gemessen an seinem Preisschild von 25 Millionen, die Borussia Dortmund überwiesen hat, dass der eine gewichtigere Rolle spielen wird bei Borussia Dortmund. Und der hatte wirklich einen sehr schweren Start. Hinten raus wurde es dann so ein bisschen besser, beziehungsweise so Mitte der Hinrunde hat er dann auch seine Startelf-Einsätze bekommen. Aber unterm Strich sind 5 Startelf-Einsätze einfach viel, viel zu wenig, gemessen an dem Marktwert, den er auch in der App inne hatte. Der war ja auch bei weit über 20 Millionen, 25 Millionen Marktwert, glaube ich, in die App gekommen. Wir saßen hier und haben gesagt, ja, bis zu 35 Millionen kann man auf einen Joe Bellingham bieten, weil wir halt auch irgendwie so ein bisschen die Vision hatten, dass der in die Fußstapfen seines älteren Bruders treten kann. ja, jetzt sind wir 15 Spieltage weiter und schlauer und sehen krasse Enttäuschung.
Ja, du siehst die krasse Enttäuschung. Ich sehe noch das Potenzial. Glaube ich eher. Wobei, naja, ganz so sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Vielleicht vertausche ich da auch wieder nur den Namen, beziehungsweise mit seinem Bruder. Also, ich glaube, wenn man über eine Enttäuschung in der Hinrunde sprechen kann, dann ist eher die Perfektion dieses Begriffes. Denn da haben sich ja wirklich super viele in Anführungsstrichen dann blenden lassen, ne, von diesem Namen. Also von daher bin ich da schon ganz bei dir. Und der ist auch, glaube ich, so, wenn ich wirklich, ich habe es gerade schon gesagt, wenn ich einen als bewusst Flop der Hinrunde benennen würde, als Flop-Spieler, der Flop-Elf, dann ist es er.
Unter 5 Millionen Marktwert aktuell.
Das kann man erzählen. Wirklich. Darfst du keinem erzählen. Wobei der nächste Dortmunder ist eigentlich auf eine gleiche Stufe zu stellen, aber auch da nur wegen dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Ne? Also viele benennen ihn auch immer noch als Kaufoption jetzt für die Rückrunde, aber so ein Gerassi jetzt wirklich als Kaufoption für die Rückrunde, nur weil es Gerassi ist, ihn zu empfehlen, boah, das ist echt schon gewagt, ne? Weil überleg mal, was kostet er immer noch? Irgendwie 50 oder so? Warte mal, guck mal eben ganz kurz rein. 46, ne? Ja, 46. Digga, was wird sich an dem denn jetzt noch ändern, dass da auf einmal wieder so eine Explosion hinkommt, dass er von einem 97er-Schnitt bei 46 Millionen Marktwert 400.000 Euro pro Tag sinkend, da jetzt auf einmal ein 100, was soll er da machen? 180er, 200er-Schnitt für den Preis? Wie soll das denn passieren? Wer belieft denn noch in so einen?
Ja, das ist völlig absurd, dass der Marktwert von knapp 50 Millionen, also über 45 Millionen noch inne hat, dass es da so viele Manager gibt, die da immer noch draufgehen und auf ihn vertrauen. Ja. Ich meine, klar, Gerassi ist...
Gibt es noch gleichen Kandidaten, so Aslani zum Beispiel, ne? Genau das Gleiche. Alter, kostet sich die Ohren, Alter. Was macht der? Ein 60er, 70er Schnitt? Irre. Aber gut, wir sind bei Gerassi, sorry.
Ich bin gerade auch mal den Feed durchgegangen von Gerassi. Der hat in den letzten 12 Bundesligaspielen nur ein Tor geschossen. Nur ein Tor. Serou Gerassi. 12 Bundesligaspiele, ein Tor. Alter, was geht da ab? 97 im Schnitt für über 46 Millionen. Niemals, niemals. Du hast einen Grimaldo, der ist 6 Millionen günstiger. Klar, der war jetzt auch verletzt und hat ein paar Spiele verpasst. Gehört alles zur Wahrheit dazu. Aber du hast einen Grimaldo mit 40 Millionen, der doppelt so viele Punkte macht wie Gerassi. Wie zur Hölle kommt man auf die Idee, sich Gerassi ins Team zu holen?
Also, weiß ich nicht. Ich hoffe, es sind nicht unsere Community-Mitglieder.
Und ich würde auch niemals jetzt in der Winterpause auf den gehen, geschweige denn auch irgendwann Mitte Rückrunde. Also, wenn ich nicht von ihm sehe, dass er 5, 6 Top-Spiele in Folge macht mit Scorern, Toren und ich das Gefühl habe, okay, das ist der alte Gerassi, der jede Woche mir 1, 2 Tore garantieren kann, würde ich nicht auf den gehen. Das ist mir alles zu ungewiss. Der ist angeschlagen, der ist auch lustlos zum Teil, ist ins Offensivspiel kaum eingebunden. Also gibt es andere beim BVB, die da mehr im Vordergrund stehen. Gerassi ist wirklich ein Problem und natürlich wird der Fokus darauf liegen, den ans Laufen zu kriegen, weil das geht dann immer auch mit einem Teamerfolg einher, wenn Gerassi gut funktioniert. Aber wenn ich das nicht im Ansatz sehe, würde ich immer die Finger von ihm lassen. Hm.
Gut, dann haben wir die Dortmunder jetzt am Start. Herzlich willkommen in der Flop-Elf. Wir gehen weiter, lass mal wieder zurück in die Abwehr. Lass uns doch mal gerne über deinen nächsten Lieblingsspieler sprechen.
Also so oft wie ich ins Klo greife, kann man auch gar nicht ins Klo greifen.
Ja. Arsenal, ja. Den alten Franzosenbruder.
Arsenal, auch mit einer ganzen Menge Erwartungen im Sommer nach Stuttgart gewechselt. Man hat ja schon auch die letzten Jahre gemerkt, so die Rechtsverteidigerposition ist so ein bisschen die Problemzone des VfB Stuttgart. Wagnumann hat es nicht gebracht, Stenzel war auch irgendwie nur eine Notlösung und alle anderen, die da ausgeholfen haben, an die kann man sich schon gar nicht mehr erinnern. Das heißt, Arsenal, ne, großer Transfer gewesen. Man hat gesehen, okay, da ist Bedarf. Wir holen einen mit einem ordentlichen Offensivdrang. Passt vielleicht auch ganz gut so als Gegenstück zu Mittelstädt auf der anderen Seite. Und ja, dann kam der jetzt in der Hinrunde auf nur 5 Startelfeinsätze. Insgesamt nur 9 Spiele von 15 gemacht. Mhm. Ey, das ist einfach super enttäuschend. Und ich habe den im Sommer in der Content Creator Liga in Runde 3 des Drafts gepickt. Ja. Und damals hatte der einen Marktwert von 20 Millionen, glaube ich. Also ähnlich wie Joe Bellingham, hoher Marktwert in Kickbase, absolut gefloppt, inzwischen nur noch 3,5 Millionen wert und punktetechnisch mit 48 im Schnitt auch kaum erwähnenswert. Also Asenio zu Recht ein Flop. Aber was meinst du? Rückrunde, geht da noch was?
Ich bezweifle es. Nochmal, bei solchen Spielertypen ist es mir ein Rätsel, wie da jetzt auf einmal eine Überperformance hingelegt werden soll. Das funktioniert einfach nicht. Geht nicht in meine Birne rein. Funktioniert nicht. Also, was ändert sich von heute auf morgen?
Ja, ich glaube auch, dass sich nicht großartig was ändern wird. Ich meine, Stuttgart ist nach wie vor auch international vertreten. Das heißt, der wird immer von Rotation betroffen sein. 50-50 mit Wagnermann und vielleicht kriegt dann Stenzel auch mal jedes 12. Spiel seinen Startelf-Einsatz oder seine Minuten. Ich sehe da auch keine wirkliche Besserung in Sicht und von daher würde ich auch sagen, Asenio eigentlich nicht relevant jetzt für die Winterpause. Der nächste Verteidiger von unserem absoluten Go-To-Team im Sommer, VfL Wolfsburg, Kouliarakis.
Naja, wenn man lange genug wartet, ja, dann ist es dann wirklich gegebenenfalls dann auch ein absolutes Go-To-Team, so wie es jetzt vielleicht sogar der Fall ist, ne? Muss man ja auch sagen.
Ja, aber was war das von Kouliarakis für eine absolute Shitshow? Natürlich auch, hängt damit zusammen, ne, mit der gesamten Team-Performance, da leidest du dann als Kickback-Spieler auch drunter, wenn das Team einfach auch schlecht ist. Aber ja, viel gespielt, nur 67 Punkte im Schnitt, also da auch nochmal sein Schnitt aus der Vorsaison underperformed. Und wir haben ja im Sommer gesagt, er wird auf jeden Fall den Schnitt verbessern. Aber ja, vielleicht kann da in der Rückrunde noch was gehen. Und die Hoffnung habe ich, dass Wolfsburg jetzt einfach auch stärker wird. Das haben jetzt die letzten Wochen nach dem Trainerwechsel auch gezeigt, dass Wolfsburg beständiger wird, dass gerade auch in der Offensive besser wird. Ob das in der Defensive auch der Fall sein wird, das wird sich zeigen. Ich habe aber zumindest mal die Vision, dass es da auch einen Schritt nach vorne gehen kann, speziell auch für Kouliarakis. Das heißt, das wäre so der erste Kandidat, der zwar krass gefloppt ist, aber mit 10,5 Millionen Marktwert kann der ein Experiment wert sein. Dass man sagt, okay, den schnappe ich mir für 11 Millionen knapp über Marktwert und guck mal, was geht in der Rückrunde.
Ja. 100 Pro. Zumal in dem Preissegment wirklich, naja, ich sag mal schon, ganz gute Namen dabei sind, aber da ist mit dem Potenzial von Kouliarakis definitiv ja auch eine Menge drin. Also von daher wäre ich da sehr zuversichtlich, auch da eine Empfehlung auszusprechen, um zu sagen, hey Leute, Kaufempfehlung, ne? Nehmt den mit. Auch stellvertretend letztendlich für Wolfsburg an sich. Ne?
Ja, sind wir uns einig. Ne? Vielleicht sind viele auch aufgrund der schwachen Hinrunde so ein bisschen abgeschreckt und sagen, naja, ich lasse lieber anderen den Vortritt, da kann man den mal günstig einpacken und ja, die Rückrunde wird bestimmt besser.
Ja, ich gucke nämlich gerade so ein bisschen so im Hintergrund, wer um den Preis herum, was sind so die Kandidaten? So ein Kübler zum Beispiel, kostet 11 Millionen, ne? Macht einen 98er Schnitt. Dann haben wir noch Hauke Wahl, 10 Millionen, 75er Schnitt. Tja, das sind so diese Kandidaten. Leit, 87er Schnitt. Und dann kommt schon Kouliarakis. Also bin ich eigentlich zuversichtlich. Die Upside ist auf jeden Fall da, von einem 67er Schnitt hoch auf einen 80er, 85er, vielleicht sogar 90er, warum nicht?
Ja, sehe ich auch. Mal gucken, ob das bei dem letzten Verteidiger in unserer Flop-App auch der Fall sein könnte. Und das ist Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt. 11 Startelf-Einsätze, 15 Spiele von 15 auch gemacht, ne? Dementsprechend 4 als Joker eingewechselt worden. Knapp 22 Millionen Marktwert aktuell, sinkend wohlgemerkt, aber nichtsdestotrotz über 20 Millionen Marktwert für 78 Punkte im Schnitt. 4 Scorer, 1 Tor, 3 Vorlagen. Weiß ich nicht.
Nein. Nicht für den Preis. Ganz klar.
Nicht für den Preis. Ich glaube, je nach Erfolg auch in der Champions League, ne, wenn Frankfurt relativ früh rausfliegt aus der Champions League, genau, wonach es aussieht, dann muss weniger rotiert werden, dann kann er vielleicht auch befreiter aufspielen, ist ausgeruhter auch dann an den Bundesliga-Wochenenden. Mhm. Und ich glaube schon, dass er seinen Schnitt dann vielleicht auch von 78 auf 90, vielleicht 95 hochbringen kann. Ja. Das wird aber ein paar Spiele brauchen, denke ich. Und deswegen jetzt für die Winterpause auf jeden Fall nicht draufgehen, ne? Zumal er jetzt auch sinkt, das lohnt sich halt einfach nicht. Und auch, wenn man sich das Programm jetzt direkt nach der Winterpause anschaut, Dortmund, Stuttgart, Bremen, ist der, finde ich, auch einfach nicht interessant aktuell.
Nein. Mir wurde auch zugelost in der privaten Liga, ich habe ihn sofort verkauft. Wen hast du so als Vergleich? Wen hast du so? Christensen quasi auf der Seite. Wenn der jetzt wieder Vollgas gibt, wird der definitiv, der hat ja auch schon 92er Schnitt, sehe ich gerade. Wen hast du noch? Elvedi vielleicht, auch so um die 22 Millionen. Der hat einen 100er Schnitt. Querfeld, 97er Schnitt, ne, mit 20 Millionen. Svensson haben wir gerade schon besprochen. Naja, okay. Ja, so Dix und so, ne? Sugawara, das sind so die Kandidaten, die du so vom Preis-Leistungs-Verhältnis eher so auf dem Level dann sehen könntest. Und die sind sogar noch günstiger, ne? Sugawara, Dix und so. Da würde ich mir lieber so einen Dix reinholen als so einen Brown und hätte dann sogar noch 5 Millionen.
Ja, sehe ich auch so. Lass uns ins Mittelfeld gehen.
Unbedingt.
Und da haben wir Joe Bellingham schon besprochen, aber daneben haben wir noch zwei Mainzer, die ja generell so ein bisschen das Flop-Team der Hinrunde waren, einfach komplett abgestunken. Und dann können wir in der Flop-Elf auch nicht von einem sehr, sehr großen Namen halt machen, zumindest mal im Kickbase-Universum. Und das ist Nadiem Amiri, der seinen Punkteschnitt von 130 in der Vorsaison aktuell auf 105 hat schrumpfen lassen und 3 Tore erzielt in der Hinrunde. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass mindestens 2 dieser 3 Tore Elfmeter waren, wenn nicht sogar alle 3. Also aus dem Spiel heraus überhaupt kein Faktor, was Scorer angeht. Mhm. Und natürlich, das Team hat sehr enttäuscht, fast alles verloren. Ich glaube, am Ende 2 Siege aus 15 Spielen. Das ist ja wirklich gar nichts. Aber ich habe bei Amiri und generell bei Mainz so ein bisschen die Vision, dass sie da unten rausklettern können in der Rückrunde. Und auch gerade mit Blick auf das Programm nach der Winterpause, Union Berlin, Heidenheim und Köln sind die ersten 3 Gegner, würde ich fast so weit gehen und sagen, trotz des hohen Marktwerts von 26,5 Millionen, Amiri, so für Marktwert, knapp über Marktwert, ist ein Experiment wert.
Ja, zumal du ihn auf jeden Fall auch zu dem Preis kriegen wirst, weil keiner auf ihn gehen wird, weil sie alle geiern gerade in so Reset liegen, ne, auf die richtigen Knaller sowieso. Und dann hast du halt nicht mehr so viel Kohle für solche 20 Millionen Aufwärtsspieler, so zwischen 20 und 40 Millionen, die, wenn du Geduld hast und Ruhe bewahrst, dann kriegst du die schon ganz schnell für den Marktwert. Und so ein Amiri zum Marktwert, knapp drüber, vielleicht 1 Million oder so drüber, allemal. Da sehe ich wirklich eher das Potenzial in ihm. Und auch in Mainz teile ich deine Meinung zu 150%, dass da wirklich Licht am Ende des Tunnels ist. Also schlechter geht es ja eh nicht, sowieso nicht. Aber da wird sich 100 pro wird sich da was bewegen bei denen.
Urs Fischer wird Urs Fischer.
Ja, ist so. Beispiel, du hast doch schon alleine gesehen, so dass er gegen Bayern das Spiel. Ne? Da habe ich Union gesehen.
Ja, ganz klar. Und danach die Woche spielt zu 0-0 gegen St. Pauli. Also
mehr Union geht nicht. Mehr Urs Fischer geht nicht.
Das ist halt wirklich so. Und ich glaube, ne, aktuell 105 im Schnitt bei Amiri, so auf 115 kann er seinen Schnitt in der Rückrunde hochschrauben. Und das ist dann mit Mitte 20 Millionen eigentlich auch eine faire Punktausbeute.
Ja. Was ist mit dem nächsten?
Ja, genau. Der zweite Mainzer ist Paul Nebel. Und das liegt einfach daran, der war viel verletzt, ne? Auch in der Hinrunde, kam überhaupt nicht in Tritt, hat seinen Schnitt von 99 Punkten aus der Vorsaison aktuell auf 34 Punkte herunterschrumpfen lassen. Und der hatte ja auch im Sommer einen Marktwert von um die 20 Millionen. Viele sind im Sommer vielleicht auch draufgegangen und gesagt, ich reite die Welle weiter, der Mainzer, und glaube, dass dann gerade so Stützen wie Amiri und Nebel, egal wie der Teamerfolg ist, trotzdem in Kickbase auch weiter performen können. Und bei Nebel sah es halt ganz anders aus. Ne? Nur ein Tor erzielt, ein grüner Balken in der gesamten Hinrunde. Also super, super, super enttäuschend. Mhm. Und aktuell 10 Millionen Marktwert finde ich relativ hoch für das, was er gezeigt hat. Und das war eigentlich gar nichts. Bin ich gespannt, wo das hinführt. ich bin da vorsichtig und sage, auch wenn man den günstig kriegen kann, würde ich es eher nicht machen, weil ich nicht so fest daran glaube, dass Paul Nebel eine auffällige und sehr starke Rückrunde spielen wird. Da ist zu viel Konkurrenz. Ich weiß nicht, ob der Spieler sein wird im System unter Urs Fischer, der da punktetechnisch herausstechen wird.
Exakt.
Ich glaube, da wird es wirklich Amiri als Eckpfeiler der Offensive geben und alle drumherum werden komplette Kickbase-Würste sein.
Ja. Bringt's auf den Punkt. So. Nächste.
Der letzte Mittelfeldspieler ist Franck Honorat. Müssen wir auch einfach als Flop-Kandidat mit reinnehmen. Ja. Hat viel verpasst, verletzungsbedingt in der Hinrunde. Ein sehr beliebter Spieler auch in Kickbase gewesen. Das heißt, im Sommer sind sicherlich einige auch auf ihn draufgegangen. Hat einfach unterm Strich am Ende nur 8 Startelf-Einsätze gehabt. 9 Einsätze von 15 Spielen insgesamt. 83 Punkte im Schnitt. Ist solide. Er hatte auch eine ganz gute Phase um den 9., 10., 11. Spieltag herum mit 3 Vorlagen in Folge, als es für Gladbach ganz gut lief. Aber jetzt die letzten Spiele vor der Winterpause hat Gladbach auch wieder so ein bisschen nachgelassen. Und ich glaube nicht, dass wir von Gladbach einen Durchmarsch Richtung europäischer Plätze erleben werden in der Rückrunde. Und mit der Verletzungsanfälligkeit, die Honorat jetzt einfach auch nachgewiesen hat, ist mir der auch zu unsicher für die Rückrunde.
Ja.
14 Millionen Marktwert ist zu hoch für das, was man von ihm bekommt.
Definitiv. Einen Namen haben wir noch, Junge. Und er hat, habe ich heute gelesen, die Schuhe an den Nagel gehängt. Zu Recht.
Ja.
Wurde alles übers Knie gebrochen.
Ja, Victor Boniface habe ich mir nicht nehmen lassen, den in die Flop-Elf zu packen. Natürlich, gemessen an seinen Erwartungen, hat er dennoch enttäuscht. Also ich glaube, alle wussten, der ist nicht fit, Knie ist kaputt. Aber dass er wirklich dann unterm Strich so wenig Impact haben wird in Bremen, dass er so wenig spielen wird, dass er so arge Probleme hat, die auch offensichtlich sind, damit haben wahrscheinlich nur die wenigsten gerechnet. Wahrscheinlich nur die Mannschaftsärzte von Bayer Leverkusen, die sich die Hände gerieben haben und oh, da gibt's irgendeinen Deppen aus der Bundesliga, der uns den auch noch abnimmt. Ja. Jetzt sieht es ja im Winter danach aus, als würde die Leihe abgebrochen werden, beziehungsweise es steht eigentlich schon als sicher fest, dass er für Werder Bremen kein Spiel mehr bestreiten wird und soll jetzt am 8. Januar zu einem Knieexperten nach Innsbruck reisen, sich da nochmal untersuchen lassen und ich rechne stark damit, dass er sich einer Knieoperation unterziehen wird, was das Saison aus bedeuten würde. Und dann ist das Kapitel Boniface auch geschlossen und es gibt keinen Manager in Kickbase, der sich nochmal irgendwie die Finger an ihm verbrennen kann in der Rückrunde.
Ja. Gib mir mal einen Namen, wo du sagen würdest, aus dieser Flop-Elf, das wäre so die Empfehlung, da geht es in der Rückrunde richtig ab. Eigentlich haben wir den ja auch gerade schon benannt, ne?
Ja, also die besten... Nee. Die besten Gefühle beziehungsweise die besten Visionen habe ich bei Amiri und Kouliarakis. Das wären jetzt so die zwei,
jawohl,
die zwei Kandidaten aus der Flop 11, wo ich sage, ja, da könnte man es mit probieren in der Rückrunde.
Häkchen dran, mein Bester. Die Top 11, die können wir ein bisschen schneller durchgehen, denn das sind schon gute Performances. Da brauchen wir jetzt nicht so im Detail über, ich sag mal, die Performances an sich sprechen, sondern da würde ich eher mit dir gerne nochmal darüber diskutieren, wird es irgendjemanden davon geben, wo wir in Richtung Downfall noch was zu befürchten haben und müssen wir uns da jetzt auch einstellen. Lass uns mal rübergehen zur Top 11. Da haben wir auch ein ganz lustiges System und übrigens ganz komischerweise, genauso wie wir unsere Squad-Builder-Episoden aufgebaut haben, in einem 3-6-1. Ne? Also es ergibt sich einfach, dass das Gold im Moment einfach nicht nur in der Abwehr, sondern auch im Mittelfeld da liegt. Und was willst du großartig an Top-Performances im Sturm einfach auch anbieten? Neben, haben wir ja gerade schon ganz zu Beginn gesagt, neben so einem Kane und was weiß ich was. Großartig Auswahl gibt es da nicht. Ne? Deswegen auch zu Recht dieses Spielsystem 3-6-1. Ja? Und lass uns mal im Schnelldurchlauf eben durchgehen. Im Tor. Let's go.
Im Tor in Bremer. Mio Backhaus hat sich wirklich zu einer Kickbase-Größe
Wahnsinn,
aufgeschwungen. Ja, macht 112 Punkte im Schnitt. Also wirklich aller Ehren wert. Kriegt natürlich auch einiges auf den Kasten bei der löchrigen Defensive der Bremer. Aber gut für uns Kickbase-Manager.
Das bringt
nämlich
Mund.
Punkte. Ja, und er wurde ja im Sommer so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Ne? Vor der Saison noch als Nummer 2 auserkoren. Da hat Horst Steffen ja Michael Zetterer zur Nummer 1 gemacht. Dann ist der aber doch noch nach Frankfurt gewechselt und zack, Mio Backhaus war die Nummer 1. Erste Bundesliga-Saison. Und hat dann so die ersten 2-3 Spiele so ein bisschen wackelig ausgesehen, ein bisschen Zeit gebraucht, aber ey, junge Spieler in der ersten Profisaison, da, denen muss man auch mal ein bisschen Vertrauen schenken, ein bisschen Zeit geben. Und er hat es bis jetzt eindrucksvoll zurückgezahlt, viele grüne Balken dabei. Und ja, mir fehlt die Fantasie, warum das in der Rückrunde nicht so weitergehen sollte.
Es ist genau verkehrt, spiegelverkehrt einfach zu dem, was wir gerade in der Flop-Apps gesehen haben. Was soll sich da jetzt großartig ändern? Der wird genauso viel aufs Tor kriegen wie vorher. Also von daher... Also, Punkt. Dreierabwehrkette. Ich lese kurz vor. Also, großartig, wirklich, was willst du da großartig erzählen? Die sprechen für sich, diese Leistung. Wir haben Leipzig mit Raum. Wir haben Union mit Danilo Dürki. Und wir haben für mich den Durchstarter in der Abwehr, Vuskovic.
Genau. Zu Raum, wenn wir mit Raum anfangen, letzte Saison 97 im Schnitt. Diese Saison 146, also fast 50 Punkte pro Spiel mehr im Vergleich zur Vorsaison. David Raum unter Ole Werner zur grünen Balkenmaschine avanciert, zum Kapitän ernannt worden. Absolute Kickbase-Größe. Ne? Schießt die Standards, also wirklich David Elfmeter Raum. Auch, ne, glaub ich. Er sitzt best. Elfmeter weiß ich gar nicht. Kann sein. Aber ja, David Raum einfach überragend und ey, warum sollte sich da in der Rückrunde was dran ändern? David Raum, der gehört zu den Kickbase-Größen schlechthin in dieser Saison. Auf den gehen wir, den vertrauen wir blind. Danilo Dürki, Warnung, aufpassen. Jetzt kamen zuletzt auch wieder Gerüchte um einen Wechsel auf. Gerade Premier League-Teams sind sehr interessiert an ihm.
Yeah.
Und auf den möchte ich in dieser Winterpause nicht gehen, weil ich glaube, dass er seinen Vertrag bei Union nicht verlängern wird. Und deshalb kann Union nur noch in diesem Winter Geld mit ihm machen. Und ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass Danilo Dürki in diesem Winter noch wechselt. Von daher auf jeden Fall keine Overpays zahlen und nicht drauf gehen.
Ja. Und Vuskovic will nochmal eine Rückrunde zeigen, was er kann, und dann ist er auch wieder weg. Ne? Ich glaube nicht, dass der in der Bundesliga bleibt, oder?
Da geht wieder zumindest nicht beim HSV.
Ja.
Aber 23,5 Millionen für einen HSV-Verteidiger. Klar, der macht 112 im Schnitt. Der performt auch gut, aber das ist mir irgendwie für HSV-Verhältnisse für einen Spieler eines Aufsteigers viel zu viel.
Ja, ja. Da bin ich schon bei dir. Und ja, ich bin bei dir. Was jetzt zu dem jetzt erzählen? Also, du musst halt gucken. Preis-Leistung, wenn es dir passt. Wenn nicht, hast Pech gehabt. Ist halt HSV, ne? Da sagst du schon alles.
Das stimmt, ja. Wenn jetzt irgendwie nichts mehr auf dem Markt verfügbar ist und man nur noch einen Vuskovic kriegen kann, dann würde ich den auch einpacken, aber steht nicht ganz oben auf meiner Prio-Liste.
Wollte ich gerade sagen. So ein Zufall, den kriegst du auch für knapp 25 Millionen mittlerweile, ne? Hast du deutlich mehr Potenzial, ne? So ein, was weiß ich, LW, das sind so die gestandenen Spieler, so in gestandenen Mannschaften, nochmal Dix zum Beispiel, 18 Millionen, ne? Oder was weiß ich, von mir aus so ein Mainka, ne? Auch so 90er-Schnitt, 12 Millionen, boah, weiß ich jetzt nicht, ehrlich. Und der ab und zu hat er auch schon so ein paar kleine Patzer ja schon drin gehabt, also jetzt nicht der allerwelts Dev, ja, aber nochmal, wir wollen ja hier keinen Top-Performer schlecht reden, er hat ja auch zu Recht seinen Platz jetzt hier in der Top 11 bekommen, ja, weil er nun mal auch eine sehr überraschende Entwicklung hingelegt hat, die keiner von uns vor der Saison letztendlich auf dem Schirm hatte. Punkt. Ja?
Mit 18 Jahren Abwehrchef bei einem Aufsteiger in der Fußball-Bundesliga.
Genau, Punkt. Und da ist egal, in welchem Team er spielt. Aber bringt er diese Performance jetzt auch in der Rückrunde? Das ist ja die eigentliche Frage, die wir beantworten wollen. Und er wird jetzt keine große Upside mehr nach oben hin zeigen können. Ich glaube, vielleicht sogar eine kleine Downfall. Ein kleines Downfall-Risiko dann eher als ein Upside-Potenzial. Von daher mit Vorsicht zu genießen, was diesen Marktwert angeht. Gegebenenfalls da eher, wie ich gerade schon gesagt habe, auf gestandenere, ja, solidere Spieler gehen, wo du dann die Gewissheit hast, dass dieser Schnitt dann auch eher ausgebaut wird.
Ich packe mir auch lieber für den Marktwert eines Vuskovic 12 bis 13 Millionen Spieler ein, die in Summe dann mehr Punkte machen als ein Vuskovic. Ja.
Gut, Dann gehen wir jetzt Sechser Mittelfeld. Ich lese kurz vor, mein allerbester. Alles bekannte Namen bei mir aus dem Team. in Leipzig haben wir Diomande und Baumgartner. Wir haben einen Hoffenheimer mit Boche. Wir haben unseren García. Also, ne, was soll man da erzählen? Wir haben Elkanus und einen Bayern-Spieler im Team, den Lennart, die alte Rakete. So, und da jetzt schon mal die erste Frage an dich, mein lieber Simon. Den hatte auch keiner auf dem Schirm. Ne? Und gerade insbesondere als 17-Jähriger bei den Bayern sich schon wirklich ein solches Standing zu erspielen, ja, dass alle den schon zur WM sehen nächstes Jahr. Nee, Entschuldigung, dieses Jahr müssen wir jetzt schon sagen. Meinst du, der wird die gleiche Spielzeit, die gleiche Performance, das gleiche, die gleiche Perspektive in der Rückrunde liefern, wie er sie jetzt überraschenderweise in der Hinrunde gezeigt hat? Und was würdest du für ihn bezahlen? Was wäre dir das wert?
100%. Also ich habe gesehen, Kompany hat vollstes Vertrauen in den Jungen. Der hat so ein krasses Talent. Auf das kannst du nicht verzichten, auch nicht als FC Bayern. Der wird in der Rückrunde weiterhin seine Minuten sammeln und auch regelmäßig Startelf spielen. Da bin ich felsenfest von überzeugt. 112 Punkte im Schnitt, knapp über 22 Millionen Marktwert, finde ich, ist gerechtfertigt. Also ich würde nicht mehr als 24, 25 Millionen für ihn ausgeben. Das wäre so mein Max, aber für die Punkte, die er bringt, gemessen an dem Marktwert, finde ich, ist das genau an dem Punkt, wo ich sage, das ist absolut gerechtfertigt. Ja. Und drei Tore, zwei Vorlagen in 6 Startelf-Einsätzen, aller Ehrenwert. Lennart Karl, der wird auch 100% mit zur WM fahren dieses Jahr. Das, also wenn er sich nicht schwerer verletzt, toi, 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 wird er mitkommen. Kannst du auf den einfach nicht verzichten. Dafür ist der viel, viel, viel zu gut. Und das hat man einfach gesehen. Ich meine, wenn der spielt beim FC Bayern, der fällt ja leistungstechnisch nicht ab. Auch dieses Verständnis mit Ulis. Manchmal weiß man gar nicht, wer ist hier der Topstar, Karl oder Ulis. Die verstehen sich blind, die suchen sich gegenseitig. Also Karl ist ein ganz großer und der wird auch in Kickbase in der Rückrunde eine sehr, sehr gute Rolle spielen. Wenn er auf dem Markt verfügbar ist, ihr noch 30 Millionen auf dem Konto habt, packt den einfach mal ein.
Ich habe einen Mitmanager vor 4 Tagen 26 Millionen für ihn geboten. Keine Chance.
Ja, manche sind hartnäckig, aber tja. Mal schauen, was
da geht. In der Content Creator Liga habe ich dem André Albers auch versucht, irgendwie einen Deal abzuschwatzen direkt nach dem Reset. Ich habe gesagt, Manzambi plus wirklich ordentlich Cash gegen Lennart. Keine Chance.
Ja, die sehen auch das Potenzial, ne?
Ja, ja klar. Ja. Ja, das Potenzial sehen wir auch in García, da brauchen wir gar nicht so zu reden. Haben wir ja beim letzten Mal schon auch in den Squad-Builder-Episoden ja auch schon gesagt, dass das ein Big Boy ist, steht außer Diskussion. Das passt schon. Elkanus, da müssen wir jetzt mal abwarten, wie gut jetzt, wo ist der? Marokko, ne?
Ja.
Wie gut Marokko jetzt performt, jetzt am Sonntag, Viertelfinale? Nee, oder Achtelfinale, was ist das? Achtelfinale, Viertelfinale schon? Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendein Finalspiel.
Aber der kommt am Deadline-Day, Melo. Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen. Dass ja, der kommt am Deadline-Day im Sommer zum VfB Stuttgart. Also wirklich Last-Second-Deal. Und steht am dritten Spieltag direkt in der Startelf. Also der ist so gut, dass er 2 Trainingseinheiten hatte, keine Vorbereitung im Team, dass er direkt Startelf spielt und durchspielt. Also am dritten Spieltag gegen Freiburg 102 Minuten direkt abgespult. Also wirklich, der hat keine Anpassungszeit gebraucht, der hat keine Vorbereitung gehabt, der hat sofort funktioniert, hat 134 Punkte im Schnitt in der Hinrunde gesammelt, 3 Tore, 3 Vorlagen in 11 Startelf-Einsätzen. Alto Belli, wie du immer so schön Alto sagst, Belli. Melo, das ist mal ein Königstransfer gewesen. Ja. Und der wird in der Rückrunde so weitermachen. Wenn der jetzt vom Afrika-Cup zurückkommt, dann irgendwann wird der wieder der Elkanus, der 140 im Schnitt macht.
Er wäre auch mein Königstransfer vor 8 Stunden gewesen, hätte mein lieber André Albers vom Stammplatz-Podcast und von der Sportbild, der ja auch bei uns in der Content-Creator-Liga mitzockt, ihn mir nicht mit 250.000, ich glaube 200 oder knapp 250.000 Differenz vor der Nase weggeschnappt hätte. Naja, ich hätte mich gefreut. Nun freut sich jemand anders. So, dafür darf ich mich freuen, dass Baumgartner in der Top 11 steht. Punkt.
Ja, mir gehen die Worte aus. Melo 127 im Schnitt, wirklich? Im Vergleich zu 46 im Schnitt in der Vorsaison. Was geht da ab?
Ja.
Der macht 80 Punkte im Schnitt mehr als in der Vorsaison.
Ja.
Ja, absolut.
Gut, jetzt hast du natürlich so einen Simmons nicht mehr. Ne? Das ist halt der Key. gewesen in dieser Saison. Ne? Da profitiert er natürlich am meisten von dem Weggang. Ne? Und dass er da jetzt natürlich die Rolle einnimmt und sie auch so gut eingenommen hat, das hätte ich definitiv nicht erwartet. Muss ich ja auch ganz klar sagen, zumal da ja auch die Leistungsdichte im Mittelfeld der Leipziger ja schon gegeben ist. Und es gibt den einen oder anderen Nutznießer, so wie so ein Seiwald, den hat auch keiner auf dem Zettel, der auch eine super Performance hinlegt in der Hinrunde. Also eigentlich könnte man den ja genauso in dem gleichen Atemzug nennen. So wie wirklich viele, viele weitere Leipziger. Von daher, Leipzig ist für mich ganz klar eines, wenn nicht sogar das Go-To-Team der Rückrunde, ganz klar. Und ne, nicht umsonst haben wir da drei Leipziger jetzt in Summe, wenn wir gleich nochmal auf die Umandee gehen, in dieser Top-11.
Ja, und Baumgartner 14 Mal Startelf in 15 Spielen, sechs Tore, sechs Vorlagen, 12 Scorer in 14 Startelf-Einsätzen. Also ja, richtig, richtig krass auch vom Scoring-Output her. Und ja, ich glaube, Garcia und Baumgartner zusammen kriegst du für einen Kimmich. Und die machen dir eigentlich 100 Punkte im Schnitt mehr zusammen. Ja.
Sehe ich ganz genauso. Und dass der leichte Upside-Potenzial hat, haben wir ja auch schon in unseren vorherigen Episoden bei der Squad-Builder-Special-Episode ja auch schon gesagt. Also da sehe ich ganz klar auch so einen Baumgartner eher noch nach vorne in Richtung Position 8, 9, Top 8, Top 9 vielleicht sogar wandern. Kurz hinter oder kurz vor, naja, nicht vor, aber so um den Garcia rum performen. Diomande, freue ich mich, wenn der jetzt ganz, ganz schnell wiederkommt. Und selbst wenn er bis zum bitteren Ende beim Afrika-Cup wäre, ich schwör's dir, auch da würde ich mein Haus drauf geben, diesen Diomande mir ins Team zu holen. Der wird dir auch in 15 Spielen, wird der dir eine Performance hinlegen, die sich gewaschen hat für diesen Preis, den der da hat. Ist das ein Preis-Leistungs-Verhältnis? Also nicht nur jetzt in der Hinrunde wird der in der Top 11, ist er in der Top 11. Ich gebe dir Brief und Siegel drauf, den nehmen wir auch nach der Rückrunde in die Top 11 auf.
Ja, das trotz würde ich fast mitgehen. Ich glaube auch, wenn alle drei Flügelspieler verfügbar sind, Nusa, Diomande und Bakayoko, sehe ich Nusa und Diomande starten, Bakayoko Bank. Ja, wer diese Bakayoko?
Ja. Wer diese?
Ja.
Ich backe Kekse. So, und dann haben wir noch einen. Neben Kekse backen gibt es auch noch einen Burger backen.
Ja, Bucher. Was ist das denn? Ich habe mich darauf eingestellt, dass das irgendwie so ein Sechser wird, der Löcher stopft und rumholzt vor der Abwehr. Ja. Nee, Pustekuchen.
Da haben wir nämlich auch im Sommer gesagt, wer diese?
Ja, auch Transferexperte Mats hat auch gesagt, ja, Burcha, ob der so Kickbase-relevant sein wird, das sei mal dahingestellt. Er ist eher so der klassische Sechser, der die Drecksarbeit macht, aber dann wenig in den Büchern auftaucht, was so Kickbase-Punkte angeht. Ja, Pustekuchen, ne? 3 Tore, 4 Vorlagen auf einmal hier als Sechser und macht 119 im Schnitt und ist da nicht nur vom Scoring-Output, sondern auch von den Rohpunkten her voll die Maschine bei Hoffenheim. Damit haben wirklich die wenigsten gerechnet. Dementsprechend auch völlig zu Recht in der Top 11 der Hinrunde. Und warum ohne internationalen Wettbewerb, warum sollte da Hoffenheim generell als auch Burcher einbrechen? Also ich glaube, der kann das so halten. Vielleicht ein bisschen niedriger, dass er dann am Ende der Saison sich irgendwie auf einen 110er-Schnitt einpendelt, weil dafür müssen die Scorer einfach so konstant bleiben und das weiß man nie bei einem zentralen Mittelfeldspieler, ob das wirklich so bleibt oder nicht. Kann sein, dass er da so hingehend so ein bisschen überperformt hat, aber so die 110 im Schnitt, die sehe ich da allemal am Ende der Saison für 22 Millionen Marktwert aktuell, wäre ein Kandidat, wo ich sage, ey, in der Winterpause gehe ich mal drauf, wenn der irgendwie durchrutscht, wäre ich da ganz zufrieden mit, wenn ich so einen Burcher im Mittelfeld habe.
Ja, hundertprozentig. Und auch so, was die Performance angeht, ne, ich glaube auch alles durchgespielt. Nee, ein Spieltag glaube ich nicht, ne? Irgendwie irgendwann mal so in den ersten, ich glaube, zweiter Spieltag war das oder so. Ja, oder zweiter Spieltag. Nicht gespielt, ansonsten, Alter, komplett durch, ne? Also auch gar nicht so Richtung Verletzungsanfälligkeit oder irgendwie so Sperren oder rote Karten gefährdet, gar nichts, ne? Das ist ein grundsolider Spieler, wie er im Bilderbuch steht, wie man ihn sich wünscht, der dir einfach einen ganz soliden 120er Schnitt liefern kann. Für, was kostet der? 20 Millionen?
Was 22.
Was 22 Millionen. Digga, rein damit. Das sind genau die Kandidaten, die wir auch schon bei dieser Top 25 Episode ja auch schon prediktet haben, die uns in die Rückrunde oder durch die Rückrunde tragen werden. Die sind das Fundament. Das ist genau die richtige Strategie, auf solche zu setzen. Ja. So. Und vorne muss dann jemand stechen, der dann dir die Spieltagssiege holt. Es, Kreisliga, damals, hier, Melo Libero, ja, da ging es wirklich um solche Sprichwörter, die Defensive, nee, was war das? Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt die Meisterschaften.
Ich glaube, die Offensive schießt Tore, Defensive gewinnt
Spiele. Ja, sowas, oder? Keine Ahnung. Aber na, du weißt, was ich meine. Also es gibt nichts Treffenderes als das. Ja. Und wer trifft nicht besser als er, außer Kane und vielleicht zu den einen oder anderen? Und Tabakovic, den wir in die Top 11 geholt haben. Wir hätten natürlich auch ein paar andere Namen nennen können, aber nochmal, wer hätte diesen Jungen nach seinem Wechsel zu Gladbach und dieser Saison, die er bis jetzt hingelegt hat, wer hätte ihn da auf den Zettel gehabt? Niemand. Hättest du mir sagen können, was du willst.
Wir standen alle im Sommer da und haben gesagt, ey, was wollen die mit Tabakovic? Das ist ein Zweitligastürmer, der hat noch nichts gezeigt, der kann nichts. Ja, und dann steht er da 15 Spieltage später nach einer Hinrunde mit 9 Scorern da. Und die hat dann in nur 11 Startelf-Einsätzen auch erzielt. 7 Tore, 2 Vorlagen. Ist damit der dritterfolgreichste Bundesliga-Torschütze nach Harry Kane und Luis Diaz, glaube ich. Luis Diaz mit 8 Toren noch vor ihm und dann kommt er schon mit 7. Also,
der günstigste Stürmer von allen da oben, ne? Übrigens.
Ja. Also wirklich eine richtig, richtig starke Hinrunde gespielt mit extrem vielen Scorern. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Gladbach ist ja wirklich richtig schlecht auch in die Saison gekommen. Und er hat dann ja ab Spieltag 4, da hat er sein erstes Tor erzielt, zwischen Spieltag 4 und 11 hat er all seine 7 Saisontore erzielt. Richtig, richtig stark. Jetzt müssen wir natürlich auch einen Ausblick wagen auf die Rückrunde. Und da bin ich, was Tabakovic angeht, sehr vorsichtig. Sehr vorsichtig. Generell, was Gladbach als Team angeht.
Weil ich ihn gekauft habe jetzt in der Content Creator Liga?
Nee, du kannst ja mit deinem Geld machen, was du möchtest. Ich kann jetzt so für mich sprechen und sage, ich habe so Zweifel daran, dass Gladbach diesen Aufwärtstrend aufrechterhalten kann, dass Tabakovic so weiter trifft, wie er es jetzt in der Hinrunde getan hat. Denn klar, irgendwo schwirrt immer der Name Tim Kleindienst auch rum. Und Tim Kleindienst ist ein Stürmer, wenn der bei 100% ist, wenn der fit ist, muss der spielen, weil der will im Sommer mit zur WM. Das heißt, der muss irgendwie seine Spielzeit bekommen, um sich für die WM warm zu schießen und zu empfehlen. Und ich glaube, dass es deshalb zwangsläufig darauf hinauslaufen wird, dass Tim Kleindienst seine Minuten bekommen wird, sobald fit. Und das dann zu Lasten von Tabakovic.
Naja, okay, jetzt guck mal. Jetzt haben wir den nächsten 5 Spieltage. Wen haben wir da? Augsburg, Hoffenheim, Hamburg, Stuttgart, Bremen. Das ist ja jetzt, glaube ich, kein so großes Hexenwerk. Da würde ich auch schon eher sagen, dass diese Spiele ganz klar dem Tabakovic zugeordnet werden. Die wird der spielen, die wird er alle starten. Die wird er so 70, 80 Minuten wird er da durchspielen. Da sind ein paar Scorer sind da drin. Und dafür 20 Millionen Marktwert, 21 Millionen mit ein bisschen Overpay, 23, 24 Millionen für so ein Stürmerpotenzial. Machst du zu Beginn erstmal nichts falsch. Und wer weiß, wie sich dann die Rückrunde noch entwickelt.
Ja, also ich kann schon verstehen, der Stürmermarkt ist sowieso ein schwieriges Thema in Kickbase, dass wenn Tabakovic so mit die einzige sichere Stürmeralternative ist, die man irgendwie noch kriegen kann, dann lohnt es sich mit Sicherheit, ihn dann irgendwie auch zu verpflichten, wenngleich der Marktwert von 21 Millionen natürlich auch schon recht teuer ist. Ja, aber ich habe eine leichte Skepsis und die kann man mir irgendwie auch nicht so richtig nehmen. Da muss ich erstmal gucken, wie sich das alles so verhält und wie Kleindienst dann auch Mitte Januar irgendwie reinkommt.
Wer ist dein Ersatz?
Das ist halt eben die Frage, ne?
Preis-Leistungs-Verhältnis, genau, exakt.
Aber ich würde jetzt in der Winterpause...
Tim Lemperle, Alter, 24 Millionen, 89er Schnitt. Aslani, noch schlimmer, 27 Millionen. Wer zahlt 27 Millionen für Aslani und 90er Schnitt? So, und dann kosten alle schon 40 Millionen aufwärts. Wen hast du noch? Schick, 28 Millionen. Burkhardt, immer noch verletzt, 19 Millionen. Bayer, was willst du mit dem denn? 19 Millionen. Ja, maximal so ein Romulo. Ja, aber den musst du auch erstmal für den Marktwert kriegen. Das ist Leipzig. So, Punkt. Amura, immer noch weg, 18 Millionen. Masa ist auch noch immer noch weg, 13 Millionen. Super günstig, wenn der wiederkommt, macht der auch so seine Scorer. Auch gut, aber Afrika Cup. Und dann hast du so einen Undav. Das ist so der erste, wo ich sage, der hat noch richtig Potenzial in der Rückrunde, aber auch da 27 Millionen. Ja. Aber der ist so einer, wo ich sage, da könntest du wirklich noch mal mehr Scorer erwarten als bei einem Tabakovic und bei Gladbach, dann hier bei Stuttgart. Aber musst auch wieder 27 plus bezahlen. Ne?
Da möchte ich auch noch mal an die letzten beiden Episoden erinnern. Wir haben immer betont, es werden einige Bundesligisten im Winter auf der Stürmerposition etwas tun. Ja, und dann verzichte ich lieber auf den Tabakovic, den überteuert einzukaufen, und versuche dann auf irgendeine Neuverpflichtung zu gammeln. Hier Philipp Tietz zu Mainz jetzt gewechselt. Bremen auf Stürmersuche, gerade wenn jetzt auch die Boniface-Leihe abgebrochen wird. Das heißt, da wird auch irgendwas passieren, auf dem man gehen kann. Ja. Du hast Frankfurt, die jetzt einen Stürmer holen. Mir fällt der Name gerade nicht an, aber die sind sich jetzt heute mit einem einig geworden. Auch ein Stürmer, der da jetzt kommt. Also da wird wirklich eine ganze Menge im Angriff auch passieren. Und da kommen einige Angreifer auch in Kickbase rein, mit sicherlich geringeren Marktwerten.
Ja. Müssen aber auch erstmal reinkommen, sich erstmal entwickeln und so weiter. Dann die paar Spieltage noch mit Tabakovic erstmal reingehen. Haben wir gerade gehört, wie viele das sind. Offscorer hoffen. Und nochmal, du hast es ja auch eigentlich richtig gesagt, den zu überteuert einzukaufen wäre jetzt falsch. Völlig richtig. Wenn du den zum Marktwert kriegst, würde ich Vollgas reingehen bei den nächsten Matchups, die er da hat. Und dann gucken, wie sich die Neuzugänge da wie die performen. Bis Ende Januar hast du ja eh noch ein bisschen Zeit. Bis dahin sind ja, wir haben auch super viele englische Wochen übrigens, ne? Müssen wir auch noch berücksichtigen. Also da wird nochmal ein bisschen was passieren, ganz klar. Sehr gut.
Darauf können
so
wir uns viel
passiert. Video. So, genau. Ja, also, dass wir mal diskutieren, wir beiden, ist ja irre. Ja. Tolle Episode. Wir haben mal wieder, glaube ich, ein bisschen Mehrwert hier reingebracht, jetzt so zwischen oder nach den Feiertagen. Zwischen dem Wochenende und dem Feiertag, in diesem Brückentag hier. Ab nächster Woche, Dienstag, geht dann wieder der ganz normale Wahnsinn wieder los, Junge. Dann bereiten wir uns wieder mit unserer altbekannten Struktur auf den kommenden Spieltag vor. Und da geht's dann richtig zur Sache. Da geht's wieder in den Go-To, dann geht's wieder ins Name-Dropping, unsere Do's und Don'ts und die Vorbereitung. Wir werden wieder ein Stück weit mehr in Richtung Recap dann auch einsteigen im Laufe der Rückrunde, dass wir auch so ein bisschen mehr wieder in die Analyse einsteigen werden. Das war ein sehr, sehr gern gesehener Wunsch von uns sowieso, aber ein sehr gern geschriebener Wunsch von unserer Community, die da sagen, hey, geht doch auch nochmal ein bisschen mehr in Richtung dem vergangenen Spieltag ein, dass wir da auch nochmal ein paar Erkenntnisse mitgeben. Jetzt nicht mehr so detailliert, wie wir es letzte Saison noch gemacht haben, aber das werden wir auch gerne wieder mit aufnehmen. Von daher, uns erwartet sehr, sehr viel in dieser Rückrunde. Nicht nur das, was wir jetzt gerade an Namen genannt haben, sondern auch das, was wir vorhaben, lieber Simon. Ich freue mich alle Male darauf, mit dir gemeinsam jetzt die Rückrunde zu rasieren und unseren Podcast noch erfolgreicher, noch größer zu machen. Würde sagen, wir hören uns dann am Dienstag wieder, mein Bester.
Ich freue mich drauf und 2026 wird das Jahr der Punktelieferanten.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.